Und ich sag's euch, mich hat's geflasht. Wir haben so 300, 350 Kunden gehabt am Tag. Es war völlig wurscht, wo das hergekommen ist, wie das produziert worden ist. Es ist einfach über den Preis eingekauft worden. Der billigste Speck, das billigste Kernöl. Nein, dann habe ich gesagt, okay, es kommt so eine Tiefkühlpizza essen, die ist schon tot. Und ich schwör's euch, wir haben auf einem weißen Blattl Papier angefangen. Es hat nie einmal einen Businessplan gegeben.
Leid, halt's zusammen, sonst dauert's nicht mehr recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen.
Power to the people. Der Podcast für Perspektiven rund um Essen, Menschen und Landwirtschaft. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen. Grüß euch. Heute Teil 2 des Gesprächs mit Hannes Reuer, das uns ja in Schladming ein wenig in der Länge ausgeartet ist. In der Episode 1 haben wir mit dem Hannes, ja, über den Hannes selbst geredet, über den Bergbauern, und in der Episode 2 geht's um Landschaftleben. Die Idee zu Landschaftleben, was macht Landschaftleben heute und was hat Landschaftleben auch in der Zukunft vor? Jetzt noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wenn ihr Power to the People unterstützen wollt, dann schaut einfach mal vorbei auf unserer Website und natürlich auch auf Social Media, auf Facebook und Instagram. Liken, teilen und vor allem weitersagen. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Episode.
Dann merkst du aber irgendwann einmal so, jetzt ist, das war das Schöne. Ich habe einfach gespürt, die Zeit ist vorbei. Mhm.
Und dann hat was Neues her müssen.
Und dann hat was Neues her müssen.
Und jetzt sind wir bei Landschaftleben, oder?
Ja, oder fast. Was ist dann noch passiert? Ein kleiner Zwischenschritt. Das war eigentlich nicht Landschaftleben, das war Heimergold. Weil dann ist die Idee entstanden, da war ich noch beim Maschinenring eben und ich bin gefragt worden, ob wir nicht einen Bauernland zur Skiweltmeisterschaft 2013 in Schladming machen konnten. Mhm. Und ich sollte nur das Konzept entwickeln. Das war der Anspruch der Tourismusverbände und der Gemeinde. Und ich habe dann den Businessplan geschrieben, das haben sie gewusst, dass ich das kann. Und ich habe nie gedacht, selber einen Bauernladen zu machen. Also das war eigentlich überhaupt nicht da. Habe es auch nicht irgendwie gelernt, im Verkauf zu sein. Also schon jetzt vielleicht als Geschäftsführer, aber nicht im Direkten. Und habe dann eben mit meinen Vorstandskollegen, mit Mario Hütter, mit der Maria Fanninger, die wir beide schon sehr lang kennt und auch befreundet, haben wir gesagt, ja, machen wir das zu dritt, gehen wir das an. Haben dann ein Geschäft eröffnet in Schladming und dann war da der erste Winter und ich habe dann meinem Maschinering gesagt, ich gehe, also der junge Bursch sollte mein Nachfolger werden und ich gehe total zurück mit den Stunden und spätestens im Sommer quasi her auf. Und dadurch war es mir auch möglich, dass ich dann schon verkauft habe. Ja, und dann war halt für mich das die totale Ernüchterung. Ich bin in dem Geschäft gestanden und ich sag's euch, mich hat's geflasht. Wir haben so 300, 350 Kunden gehabt am Tag. Und wie die eingekauft haben, ja, es war völlig wurscht, wo das hergekommen ist, wie das produziert worden ist. Es ist einfach über den Preis eingekauft worden, ja. Der billigste Speck, das billigste Kernöl, also, außer beim Wein, aber sonst ist es nur um den Preis gegangen. Und dann habe ich mir halt irgendwann einmal gedacht, ja, weiß ich nicht, bin da nur so, ich so unerfahren, jetzt fangen wir halt die Leute zum Beraten an und habe gesagt, ja, interessiert euch vielleicht da bei dem Bauern das, wie der das macht oder im Brot, was oder interessiert euch überhaupt, was ein Lebensmittel ausmacht? Dann habe ich mir alles angeschaut, was ich damit meine. Ja, sag ich, ja, Lebensmittel, da so im Brot sind Enzyme drin, die sind für euch an Darm wichtig. Im Joghurt, da sind Bakterien. Oh, um Gottes Willen, da sind Bakterien. Sag ich, ja, sind für euch ein Mikrobiom für das. Das habe ich schon gewusst. Das ist ja gut. Und das habe ich vom Spurteln auch mich viel damit beschäftigt. Und, nein, dann habe ich gesagt, okay, es kommt so eine Tiefkühlpizza essen, die ist schon tot. Das haben sie auch nicht verstanden, das. Also, ja, es war so, haben wir echt, ja, Wahnsinn. Und dann war es echt so, wir haben dann so 4, 5 Kernöle gehabt von verschiedenste Bauern. Und dann war es wieder so, dass 90% unserer Kunden das billigste Kernöl gekauft haben. Ja. 10% das teuerste und die 2, 3, was wir jetzt wieder mitten gehabt haben, preislich, die hat überhaupt nie wer angegriffen. Ja. Und dann habe ich halt einmal die gefragt, die was das billigste kauft, und ich gesagt, warum kauft ihr das billigste Kernöl? Und dann haben sie gesagt, naja, wenn ich schon in so einen regionalen Bauernladen da reingehe, das ist ja eh schon ein Zugeständnis quasi, dass ich zu einem Bauernladen gehe, dann wird ja wohl das billigste eh schon gut nur sein, gell? Also mehr braucht's ja dann eh nicht mehr. Dann habe ich die gefragt, die 10%, was immer das teuerste genommen haben, sage ich, warum kauft ihr das teuerste Kernöl? Na, das wird ja wohl doch das Beste sein, weil wenn es das teuerste ist, muss es ja qualitativ und am hochwertigsten und so, war alles ein Blödsinn natürlich, weil das ist ja oft zustande gekommen, wie weit war wer weg, wie waren die Postgebühren beim Zuschicken oder weiß ich nicht was, hat er mit Qualität null zum Tor gehabt, gell? Und dann habe ich irgendwann einmal zu meiner Verkäuferin gesagt, ja, bist du gescheit, sage ich, die interessiert eh null, nur über den Preis, ja. Und dann haben wir wirklich so mit den einheimischen Versuche gestartet, gestartet, habe ich gesagt, weißt du was, jetzt nächste Woche, da wir das teuerste, da wir umetikettieren zum billigsten, das billigste zum teuersten, die von der Mieten, da wir einfach mal probieren, so Feldversuche, ja. Und selbst bei den Einheimischen, das ist nicht einmal einem aufgefallen, ja. Sie haben halt dann das teuerste, das billigste gekauft, das billigste war halt dann das teuerste, was zuerst, die, was nur das teuerste gekauft haben, haben plötzlich zum teuersten Preis das billigste gekauft. Hm. Also, wenn man denkt, ja, Alter, die kannst du eh alle voll verarschen, ja. Es ist völlig wurscht, was du da tust. Das interessiert überhaupt keinen, ja. Und das nächste, was ich dann erklärt habe, in dem Winter, erstens der Preis und zweitens, dass alles der Konsument bestimmt. Weil wir drei sind da eingegangen mit einer, also wir wollen keine E-Nummern in die Würsteln rein haben, wir wollen nur die Produkte und nur das Beste von dem und Herkunft und weiß ich nicht was. Ja, und das haben uns die Konsumenten nochmal ganz schnell gelernt. Also wir haben dann im Mai gesagt, also entweder sterben wir in Schönheit oder wir geben unsere Prinzipien auf. Und drum, und das muss ich heute auch sagen, weil es gibt jetzt wieder Kräfte in Österreich, die wollen den Konsumentinnen und den Konsumenten sagen, nein, sie sind es nicht, sondern die bösen Handelskonzerne sind es. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich sehe das bei meinem kleinen Geschäft als kleiner Händler, ja, bin ich auch, ich bin ein kleiner Kaufmann, ja, ich bestimme ganz wenig. Also mein Sortiment, was jetzt in meinen zwei Geschäften ist, wisst ihr, wer das bestimmt hat? Die Konsumentinnen und Konsumenten, nicht ich. Da ist nur noch ganz wenig von dem drin, was ich gern drin gehabt hätte und was meine Kollegin gern drin gehabt hätte. Das haben sie uns alles angestellt. Wir waren tot, wir waren 10-mal in Konkurs gegangen.
Mhm. Wegen der Preise oder wegen der Produkte?
Nein, wegen der Produkte, wegen der Artikel. Wir haben heute ein Sortiment, das wird gekauft. Ja. Das sind unsere besten Produkte, die werden gekauft. Ja. Und so schaut unser Geschäft aus. Ja. Über die wie lange haben wir jetzt Heimergold? 8 Jahre. Hat sich ein Sortiment entwickelt, da wissen wir, das funktioniert. Ja. Da sind aber ganz viele Bauern und Bayerinnen, die was einmal geliefert haben, zu uns nicht mehr auffindbar. Einfach, die hätten die besten Produkte produziert, hat niemand interessiert.
Was hat's gefällt?
Das war auf die Verpackung, wie es ausgeschaut hat, weil halt zum Beispiel, wenn du kein Böckelsalz dazu tust, dann wird's Fleisch grau, bleibt's einmal rot, nein, das wollen sie nicht, dann sag ich, aber dafür ist kein Böckelsalz dabei, ja, interessiert uns nicht. Also, da waren so viele Prinzipien, die was ich aufgeben haben müssen, und dann habe ich nämlich genau das gelernt, dass nicht der Händler nur der Böse ist, der beeinflusst schon auch was, nicht falsch verstehen, gell? Ich will da keinen schützen, ja, aber darum bin ich so stark drauf, auf diesen Spruch, dass wir bei jedem Einkauf sozusagen den Produktionsauftrag vergeben. Bei jedem Einkauf vergeben wir den Produktionsauftrag. Ich sehe das bei mir, bei dem kleinen Geschäft, ja. Da kann ich tausendmal sagen, man, jetzt kommt ein super Bauer, der hat jetzt ein Rindfleisch, ein Bündnerfleisch, ja. Ja, da kosten sie es, ja. Und wenn das nicht genau die Nuancen trifft, ja, was sie gern hätten, obwohl der sich bemüht und ich weiß, wie der seine Tiere hält und alles, hast du schon verloren. Ist schon erledigt. Brauchst nicht einmal probieren. Da kommt ein anderer, der tut ein bisschen was dazu, ein paar E-Nummern dazu, schmeckt besser. Ich weiß zwar, ja, aber das wird gekauft, ja. Also, das ist so witzig, ja. Die Leute sind im Einkaufsverhalten feinhart, ja. Aber
der Händler in dir sagt dann, wie du vorher gesagt hast, schön sterben oder,
ja. Nein, ich habe dann gesagt, ja, was tun wir jetzt? Gehen wir Konkurs oder wir geben unsere Prinzipien auf und versuchen, sozusagen einen Mittelweg zu finden.
Dringer.
Jetzt muss ich mir aber Wasser trinken, ja. Einen Mittelweg zu finden, wo ich sage, ich finde mich da schon noch wieder. Ja. Also ich kann jetzt keinen französischen Champagner einstellen, weil das geht halt nicht, weil wir in Österreich sind oder einen San Daniele Schinken tue ich trotzdem auch nicht. Aber du musst deinem Kunden so weit entgegen kommen, bis dass er dann sagt, okay, und das da kaufe ich
jetzt. Jetzt dann quasi die Schnittmenge zwischen deinem Angebot und seiner Nachfrage.
Und dann war es in dem Winter 2013. Und wir sind wirklich im Mai, bin ich da gestanden und da war noch eine zweite Situation, oder eine dritte, so muss ich sagen, weil das war das Preis- und Sortimentsthema. Und dann war es ganz spannend, dann hat in dem Winter ist ein Video rausgekommen, das eiskalte Geschäft mit der Milch. Aha. Das war vom VGD und dort war quasi jeder, der was Milch trinkt, ist ein Kapitalverbrecher. Mhm. Und das hat mir, ich habe das gesehen, also ich bin heimgekommen mal, ich glaube im Februar ist das quasi auf YouTube ausgestrahlt worden und ich habe mich so viel geärgert, ich meine, das gibt's ja gar nicht, wie kann man so ein Video produzieren, gell? Also VGD-Style, alles halt schlecht, was halt die Landwirtschaft tut. Ja, ist halt so, muss man so zur Kenntnis nehmen. Und dann hat der ORF diesbezüglich eine Sondersendung gemacht, gell? Und ich meine, das schaue ich mir jetzt an. Das war am Montag auf die Nacht, um glaube ich 8:45, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Sendung geheißen hat, groß angekündigt. Und ich sitze mir als Bauer her und dann geht halt die Sendung los und da reden halt die Vertreter vom VGT und die Ausschnitte vom Video und wie furchtbar und wie schlecht und hin und her. Ja, und ich schaue halt so und dann denke ich mir, ja, jetzt werden halt wohl gar einmal irgendwer von der AMA kommen oder von der Landwirtschaftskammer oder unser Minister, damals der André Rubrechter. Irgendwer wird da jetzt wohl einmal so quasi die Interessen der Bauern. Ja, die Uhrzeit vergeht immer mehr. Ich denke mir, scheiße, jetzt wird es bald 10, wann kommen die endlich zu Wort? Ja, und nicht ein einziger Bauernvertreter in irgendeiner Rolle ist zu Wort gekommen. Und dann war ich echt sauer und habe mir gedacht, jetzt rufe ich mal noch einfach. Und dann habe ich dort angerufen. Und dann war ich zu meinem Servicetelefon und nachher haben wir halt beschwert und hat sie gesagt, ja, das tut dir viel leid und hin und her, aber wenn ich möchte, die Redakteurin, die ist für sowas sicher offen, ich kann ihr das persönlich sagen. Sie gibt mir die Nummer für ihr. Und dann habe ich bei derer durchgewählt, noch, gell. Und
gesagt, gleichen Tag, gleich nach der Sendung.
Und das war dann schon so 20 nach 10. Dann sage ich, Entschuldigung, dass ich jetzt einmal anrufe, sage ich, ich bin ein frustrierter Bergbauer, da jetzt in Schlapping, habe mir gerade die Sendung angeschaut und ich muss ihnen sagen, es ist eine Frechheit, so eine Sendung zu bringen. Eine bodenlose Frechheit, sage ich. Ich meine, es ist okay, dass ein Tierschutz-NGO, das steht ja zu, sowas zu sagen, ja, aber dann wünsche ich mir bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, dass zumindest eine Gegendarstellung möglich ist, dass ein Milchbauer, ein Molkereidirektor, irgendwer zumindest, oder unser Landwirtschaftsminister da zu Wort kommt und einmal das klarstellt. Und dann sagt man sie, ja, nein, es tut ja voll leid, dass sie mich da jetzt persönlich angegriffen hat und beleidigt hat. Das wollte sie natürlich nicht. Aber so wen würde sie nie einladen? Dann sage ich, ja, warum? Naja, aber bitte, die haben ja da alle nur ein Interesse, nämlich Milch zu verkaufen. Und somit sind die für sie alle nicht glaubwürdig. Sage ich, wie bitte? Nein, sagt sie, glaubwürdig sind für sie nur NGOs, die sind unabhängig, die haben kein Verkaufsinteresse und die werden immer die Wahrheit sagen. Alle anderen, das sind Interessensvertreter, die wollen ja nur, dass wir Milch trinken, damit das die Bauern ein Geschäft machen. So, dann habe ich aufgelegt und dann haben wir gedacht, na bravo. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es mir da gegangen ist. Jetzt hast du einen 800 Jahre alten Hof, ja, wo du da denkst, bringe ich den in die nächste Generation, kann ich meine Dirndln dazu begeistern. Siehst in deinem kleinen Geschäft, dass die Leute nur noch im Preis funktionieren, dass er völlig scheißegal ist, wie das Brot produziert wird, ob bei dem Kernöl D-Kern drin sind oder ob die von China kämen, interessiert überhaupt keinen, nicht einmal nachfragen, dann's, ja. Und dann sagt Martino beim ORF, also am Bauern fragt sie sicher nicht, weil so quasi, der will ja eh nur seine Produkte verkaufen. Und da besitzt du dann echt einmal da und denkst da, alter Schwede, also und dann gibt es noch irgendwo eine Veranstaltung, die heißt Wintertagung, wo uns jetzt so erklärt wird, es geht aufwärts, die alles explodiert und ihr werdet reich und bitte, wir müssen Afrika ernähren. Und man denkt, also noch kranker kann das System nicht mehr werden. Und das war nachher wirklich für mich das, wo ich gesagt habe, so, und jetzt muss was passieren, ja. Jetzt muss was passieren. Und dann war ein Moment im Juni 2013, sitze ich so da und denke mir, lese ich die Post so durch und schaue mir die Flugplatteln an. Liegt der Hofer Flugplattel, da ein Bieler Flugplattel, ein Spar. Nachher denke ich mir, Wahnsinn, -50%, 1+1 gratis. Na, wo sollte das hinführen? Und dann habe ich gedacht, nein, ich will jetzt keinen Politiker nicht mehr fragen, ob es überhaupt noch klammern, dass es weitergeht, sondern ich will jetzt einmal von den Händlern, die was jeden Tag da schreiben, -50% wissen, ob ich überhaupt noch eine Zukunft habe. Das will ich gerne wissen. Hergesetzt, googelt, Hofer, Bieler, Spar, Lidl, haben wir die Telefonnummern rausgesucht.
Es gibt immer so die Corporate Story und die Ding. Ist das, war's genau so?
Genau so. Was machst du jetzt mit Corporate Story?
Na, so die geschönt, war das, bis hast du wirklich einfach hergesetzt?
Das war da, na, der Tisch war es nicht, weil man erst vorher gesagt Küche umbaut. Ja. Aber ja, stopp, der alte Kuchentisch war es, ja, da bin ich gesessen.
Ja.
Aber jetzt, das war mein Gedankenblitz, und man denkt, der rufe ich jetzt an, ich möchte jetzt auch das wissen. Ich möchte mit dir reden, ich möchte wissen, ob ich überhaupt noch, weil dann, ich muss mir irgendwas einfallen lassen.
Haben die dich damals schon kennt? Bist du irgendwie leicht reingekommen? Irgendwas?
Nein. Mich hat gar nicht, ich war weder in einem Molkereivorstand noch irgendwo. Das, was ich gehabt habe, war der Bauernladen. Aber ich war nie mit der Lebensmittelbranche in irgendeiner Verbindung. Mit keinem. Mit keinem Schlachthof, mit keinem, nicht einmal mit unserer Genossenschaft, mit niemandem. Ja. So, hat er googelt. Und habe wirklich da angerufen und ruf an, als erstes, ich weiß nicht warum, bei Hofer.
Ja.
Und kommt zu der Vermittlungsdame da oder, und sagt, ich bin der Bergbauer Schlapping und darf gerne mit dem Generaldirektorin. Aha, sagt sie, warum denn? Und dann sage ich, ja, ich darf gerne mit dem Generaldirektor über die Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft reden. Mhm. Was sind Sie? Sagt sie. Sag ich, ja, Bergbauer Schlapping. Ja, wie heißen Sie? Ja, heuer. Mhm. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also ich habe mich dann dreimal gefragt, weil die hat sich, also im Nachhinein, ich habe es dann kennengelernt, sie hat gemeint, ich bin ein Verrückter, ja. und habe es dann dreimal gefragt und dann hat sie gesagt, ja, sie kann mir jetzt nichts sagen, die sind nicht zu sprechen, aber es könnte sein, bei der Handynummer, ob sie die zurückmelden dürfen. Ja, 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 passt. Ja, aufgelegt. Dann habe ich bei Rewe angerufen, bei Spar angerufen, bei Lidl angerufen. Ich bin überall bei den Sekretärinnen da oder Vermittlung gelandet. Und das war's. So. Für mich war das Thema eigentlich wieder erledigt. Dann habe ich 3 Wochen gar nichts gehört. Und nach 3 Wochen, irgendwann am Nachmittag, schäbert mein Handy. Ja, eine Nummer von Oberösterreich, hebe ich an. Ja, Friedhelm Dolt. Ja, sag ich, okay, Friedhelm Dolt. Ja, ja, Hofer. Hofer Generaldirektor. Mhm. Sag ich, ja, okay, war ja ein bisschen überrascht, gell. Dann hat er gesagt, sie haben bei mir angerufen, sie wollen mit mir reden oder mit uns. Ich habe einen Kollegen aus Günther Helm. Was wollen Sie leicht von uns? Ja. Dann sage ich, ja, sag ich, ich muss jetzt einmal was fragen, sage ich, sie schicken da ständig aus, -% und weiß nicht, und wir sind die billigsten und es geht eh nur ums Billigste, sage ich, ich bin ein Bergbauer, habe einen 800 Jahre alten Hof, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich den weiterführen soll, weil wenn wir so weiter dann knall ich den aber mit 180 auf die Wand, sage ich, und ich finde das einfach ein Wahnsinn, was ihr da aufführt mit den Preisen, also so, das, ich kann mir das einfach nicht mehr bieten lassen. Mhm. Dann sagt er, ja, was ist jetzt, wie ich irgendeine Idee habe oder irgendwas? Dann habe ich gesagt, ich darf gerne einfach mit Ihnen einmal über das diskutieren. Dann hat er gesagt, ja passt, wir melden uns wieder. Aufgelegt. So, dann war Schluss. Von den anderen habe ich noch nichts gehört. Eine Woche später ruft mich die Vermittlungs- oder die Sekretärin eine halt wieder an und sagt, Herr Reuer, die Herren Günther Helm und Friedhelm Dolt hätten gerne einen Termin mit Ihnen, ob Sie an dem, weiß ich mal, was für Juli das war, 15., 16., da, ich, keine Ahnung, ich müsste jetzt nachschauen im Kalender, war jetzt so Mitte Juli 2013. Ja. Ob ich komme nach Satlet? Sag ich, ja, passt. So, ich da hingefahren, jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich war wirklich noch nie irgendwo bei einem Lebensmittelhandel, ja, fahrst da hin, und witzigerweise, in der Zwischenzeit hat sie die Rewe gemeldet. Also die war dann die zweite, was sie zurückgemeldet hat, hat dann schon angefangen, ist noch nicht gestanden, aber einen Termin eingetaktet mit dem Hänsel. Mhm. Und so, jetzt bin ich da hingekommen, eine oberste Etage, natürlich für mich einmal, für meine Augen, mich hat es fast umgehauen, weißt du, ich habe noch nie so eine Besprechungssaal gesehen, so hochwertige Sessel, so Tische, so, ja, für mich eine völlig neue Welt. Und ja, plötzlich geht die Tür auf, kommen der Günther Helm und der Friedhelm Dolt einer. Beide Anzug an, Krawatten, ich, was der Jean, Leiberl, ganz normal, ja. Und dann schaut mich der so an, und dann sagt er, sie ist ein Bergbauer. Sag ich, ja. Dann sagt er, sie könnten aber Architekt da sein. Sag ich, ja, weiß ich nicht. Wie ein Bauer schauen sie nicht aus. Und dann hab ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Hätte ich die Gummistiefel vielleicht anziehen sollen oder was? Nein, aber er hat sich jetzt einen Bauern anders vorgestellt, sagt der Günther Helm, gell. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, ja. Dann haben sie gesagt, was ich will, und dann habe ich auch das erzählt. Und dann habe ich gesagt, ich glaube halt, wenn wir so weiter dann, sage ich, dann werden wir keine Zukunft haben mit der österreichischen Landwirtschaft. Ich sehe das bei mir im Geschäft, ich sehe hier Preispolitik. Und dann sagen uns beide zu mir, sagen uns, ja, das glauben sie auch nicht. Sie glauben nicht an der Zukunft der österreichischen Landwirtschaft. Nachher sage ich, wieso? Und dann sagt der Friedhelm Dolt, sagt er, ja, wissen Sie, Herr Reuer, das hat im Jahr 2000 hat das so angefangen, man ist so in diese Geiz-ist-geil-Mentalität reingefallen, man hat gesehen, der Konsum schwächelt, man hat aber gesagt, wenn man den Menschen sagt, die Lebensmittel haben keinen Wert mehr, man gibt quasi pro Einkauf eh nichts mehr aus, dann wird der Konsum angekurbelt, das hat funktioniert, nur was wir alle zusammen übersehen haben, sagt er, dass sie jetzt wirklich keinen Wert mehr haben. Und sie fragen sich schon seit Jahren, wie sie das überhaupt wieder mal stoppen können, ja, weil die Preisspirale geht immer noch weiter nach unten. Jeder Mitbewerber, der Wettbewerb ist beinhart, das geht immer weiter unten, sagt er. Es passiert uns beim Urlaub fahren, sagt er, wie er, um die Jahrtausendwende, wenn er wo hingeflogen ist auf Urlaub, hat man den Freunden erzählt, sozusagen, wie schön war es dort und was hat er alles gesehen, sagt er, heute, wenn er Urlaub fliegt, nachher geht es nur noch die Frage, wie billig hast du das gekriegt, ist vielleicht noch um 50 Euro irgendwo billiger gewesen, dann bist du der Hero, sagt er, so stehen wir im Jahr 2013 jetzt da, es geht nur noch ums billiger, 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 aber Wertigkeit haben wir da nirgends mehr drinnen. Mhm. Na, ich sag, ja, sag ich, aber jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr, sag ich, unsere Politiker, unsere Landwirtschaftsminister erklären uns die ganze Zeit, das geht schon, wir sind die Besten der Welt. Und dann schauen sie mir beide so an, dann sagt der Günther Helm, ja, aber Herr Heuer, das sagt ja jeder Minister seinen Bauern. ja, was glauben Sie? Das sagt ja der Französische seinem Bauern, der Italienische sagt das, der Belgische. Das wissen sie aber schon, dass das nur Politik ist. Dann sage ich, na, wie jetzt? Na, jetzt, Herr Reuer, das ist ja doch nur, damit, dass sie halt Ruhe geben und brav wollen gehen. Aber das sagt doch jedes Land, dass die besten Lebensmittel produzieren, die besten Bauern sind. Das dürfen sie doch nicht für bare Münze nehmen. Sage ich, aber scheiße, jetzt bin ich 35 oder was. Das habe ich bis jetzt für bare Münze genommen, dass wir die besten sind. Und dann sagen sie mir, aber Herr Reuer, sein fliegen Sie mal mit uns nach Frankreich. Wir zeigen Ihnen mal Regionen, da kommen sie niemals hin in Österreich in der Produktion. Und vom Besten sind sie weit weg und die billigsten Lebensmittel werdet ihr nie produzieren, also habt ihr gar keine Daseinsberechtigung mehr. Mhm. Dann sage ich, ja, heißt das jetzt auf Deutsch gesagt, das ist vorbei. Dann sagt er, ja, vorbei nicht, das wird schon noch 10, 15 Jahre so dahin gehen, aber bis 2025 länger sehe ich keine Chance für die österreichische Landwirtschaft. Boah, das war dann so richtig ernüchternd, da habe ich mir gedacht, wow, bist du deppert. So bin ich heimgefahren, gell? Mhm. Also so richtig zusammengehauen, weil man denkt, ja, weißt du, zuerst fährst du hin, voller Freude, die nehmen die Empfang, mhm. und die haben mir eigentlich gesagt, das ist eh sicher da kein Licht mehr, gell? Ja, und dann bin ich zur Rewe gefahren, und dort ähnliche Situation, 3 Stunden hat man der Herr, 3 Stunden, ich war bei Hofer, war ich 4 Stunden, und bei Rewe auch, und bei,
also haben sie echt Zeit genommen.
Ja, brutal, ja. War auch nichts ins Lächerliche oder was. Die haben das voll ernst geführt, das Gespräch mit mir. Und dann war ich bei der Rewe und dann hat mir der Hänsel einmal 3 Stunden erklärt, warum er nicht mehr an den Konsumenten glaubt, weil er halt nur die Erfahrungen macht, dass es nur ums Billigste geht, hat mir dann von einem Tierwohlhändel und der Probleme erzählt, das was ein voller Einfaller war, wo es Millionen vernichtet haben. Und ich war aber dann so, dann habe ich gesagt, aber Herr Hänsel, das kannst du nicht sein, sage ich. Wir reden von der österreichischen Landwirtschaft, wir reden von Bayern und Bauern, von unseren Betrieben, das kann man doch nicht einfach so im Bauch habe ich gelassen. Sagt er, ja, Herr Reuer, wissen, sagt er, das ist die Welt, ist so beinhart, das sind die freien Märkte, das wird so passieren, da, ihr habt da keine Chance in Österreich, das wird sich alles aufhören. Mhm. Ja, der nächste war dann Lidl. Dann waren schon ein halbes paar Pfeiffer angerufen damals noch, da, also nicht Transgourmet, wie sitzt er, sondern Pfeiffer war das noch, dann war ich bei dem und als letztes war ich dann beim Spar bei Herrn Drechsel. Mhm. Witzigerweise, der hat sich am wenigsten Zeit genommen, der hat das auch nicht wirklich ernst genommen. Ja, und dann war ich die Runde durch und dann habe ich mir gedacht, ja, was passiert jetzt? Und dann meldet sich der Günther Helm wieder bei mir. Das war dann im September. Und dann sagt der Herr Reuer, ich habe jetzt gehört von meinen Kollegen, sie waren jetzt eh überall. Dann sage ich, ja,
also miteinander reden.
So. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagt er, nein, er hat das gehört. Und was ist jetzt ihr Resümee? Und dann sage ich, ja, eigentlich geht's mir nicht gut. Sage ich, aber in mir ratet es halt brutal, weil ich möchte mich eigentlich mit dieser Tatsache da nicht zufrieden geben. Mhm. Und dann sagt er, machen wir es so, Herr Reuer, wenn Ihnen was einfällt. Ja, egal, was für eine Idee das haben, rufen Sie mich wieder an. Melden Sie sich bei mir und dann reden wir wieder. Es ist ja nichts passiert. Sie haben jetzt mit euch geredet, wir kennen jetzt Ihre Sorgen, Sie kennen unsere Sichtweise, und Sie können sich gern wieder melden, er gibt mir die Handynummer von ihm und wenn ich irgendwann einmal was weiß, sollte ich mich melden. Ja, und dann ist aber eigentlich wieder fast ein Jahr vergangen und im Sommer 2014, also wirklich ein Jahr danach, habe ich zu meiner Vorstandskollegin, zu der Maria Fadinger gesagt, habe ich gesagt, du, was wir jetzt im Geschäft da bei Heimatgeld machen, ist ja nichts anderes, wenn wir mit den Kunden reden, als wir Bewusstseinsbildung. Wir haben also im Geschäft angefangen, zum Erklären, wie wird ein Brot produziert, was ist da drin, warum ist das besser, warum heißt eigentlich Lebensmittel, weil es ein Mittel zum Leben ist, was ist ein Mikrobiom im Körper, so haben wir angefangen mit unseren Kunden. Und dann habe ich gesagt, du, weiß nicht gescheiter, wir daten das groß machen. Also einfach einen Verein, und wir bauen das Ganze über die Bauernschaft auf und quasi wir fangen in die Bauern an und wenn die Bauern einmal quasi das alles wissen, dann gehen wir zur Bevölkerung raus. Und dann hat sie gesagt, ja, dann lass uns einmal einen Tag oder 2 Tage zusammensitzen, machen wir so ein Brainstorming, schreiben wir ein paar Seiten nieder und ja, passt. Und
das war wann? Juli 2014?
14, ein Jahr darauf. Mhm. Und dann sind wir reingefahren, die Maria und ich, 2 Tage ins Großodeltal. Mhm. In Salzburg. Warum, dass wir da hingefahren sind, keine Ahnung, das ist uns einfach so eingefallen, da fahren wir rein in der Alm, mhm. und 2 Tage reden wir über das Thema, ja. Mhm. Und das war gut, weil es da mal vor allem weg bist, ja. Dann haben wir mal 2 Tage philosophiert und entstanden sind da 4 Seiten. Mhm. 4 Seiten haben wir so niedergeschrieben, ja.
Hast du die noch?
Die habe ich noch, die haben wir wieder gefunden. Super, ja, das ist echt witzig, weil die waren einmal verschwunden und jetzt beim Büro zusammenrahmen plötzlich.
Ich sammle die Titel nämlich
auch. Alter, zlingen die wieder da. Und dann war die Idee, einen Verein zu gründen über die Bauernschaft sozusagen Bewusstseinsbildung zu machen. Und da haben wir uns schon so schwer da, das Wort Bewusstsein, gell, das war ja 2013, 14, das war ja noch fast esoterisch, gell.
Ja.
Heute redet jeder, du musst ein Bewusstsein kriegen, ja, 14 bist du deppert, da können wir das Wort überhaupt verwenden, nicht, dass wir sind Esoteriker. Ja, haben wir gezittert. Und dann habe ich gesagt, passt, dann launen wir im September, ich laune alle da zu mir am Hof ein. Machen wir eine Besprechung, wir stellen ja das vor, das wird um 9 Uhr kommen, wer kommt, der kommt, und zum Mittag kriegen wir uns ein Brettel jausen und das
wer,
passt.
Wer war das alle?
Ja, so, wir eingeladen, Hofer, den Helm habe ich angerufen, Hofer, Rewe, Lidl, Spar, im Pfeiffer, dann in Braunshofer vor der Berglandmilch, die Gmundner Molkerei und die Salzburgmilch und in Hüttaler. Das waren so die, was ich in der Zeit auch quasi auf mein Radar gekriegt haben, und ja, passt, und die habe ich eingeladen. So, und dann ist der Tag gewesen im September, um 9 Uhr, wirklich um 9 Uhr, alle dazu gefahren, gell? Schwarze Limousinen da.
Da herum.
Ja, genau. Mhm. Und die Maria, ich und ja, genau. Und ja, einer und da in der Stube haben wir uns dann zusammengesetzt. Da haben wir alle Platz gehabt und ich da voller mit stolz geschwellter Brust haben wir da hingestellt und haben eine Idee verkündet, gell. Ich habe gesagt, ich habe die Idee, einen Verein zu gründen, der sozusagen unabhängig ist, der was unpolitisch ist und der was für keiner Interessensvertretung macht, der was reine Bewusstseinsbildung macht, und das einmal über die Bauern und sozusagen, ja, das war so meine Idee und das habe ich auch halt so vorgestellt. Und ja, und dann haben wir ein bisschen diskutiert, das war alles harmlos, also ja, das haben sie sich angehört, Herr Reuer, ja, Herr Reuer, und dann haben sie untereinander geredet und hin und her. Und dann sagt der Braunshofer von der Molkerei, von der Berglandmilch, sagt er, naja, aber das Unabhängige gefällt einem nicht, weil da kann ja ich alles sagen über die Milch, was mir gerade so einfällt. Sage ich, ja, aber das ist der Sinn, weil, sage ich, wenn ich nicht unabhängig bin, wenn ich ein Branchenvertreter bin, dann werde mich keiner ernst nehmen, dann habe ich ja die Geschichte verbraucht vom ORF. Habe ich gesagt, die Dame hat zu mir gesagt, also sie wird so wen nie einladen, weil das sind ja alle, die haben ja alle Interesse zu verkaufen. Mhm. Und ja, nein, unabhängig, und dann hat mich aber eben Hofer wieder unterstützt, dann sagt der Helm, ja, aber er glaubt schon auch, also Unabhängigkeit ist schon wichtig, weil, und vor allem für alle Branchen, weil wenn das jetzt nur fürs Gemüse ist, oder nur für die Milch, oder nur fürs Rind, dann bin ich immer Interessensvertreter. Das muss wann dann für die Lebensmittel sein, ja. So, dann haben wir gejausend, und ich habe mir gedacht, das wird jetzt schon irgendwie werden. Und dann, nach dem Jausner, sagt dann der Herr Doll zu mir, sagt er, Herr Reuer, wir hätten jetzt mit Ihnen noch was zum Besprechen, ja. Und dann wieder eine, ich habe da gar nicht mehr gerechnet damit, gell. Und dann haben sie mich da hingestellt und dann ist es losgegangen. Dann haben mich die 4 Stunden lang ins Kreuzfeuer genommen. Ich sage euch was, aber vom Ärgsten. Die haben 4 Stunden Vollgas. Die haben mir all meine Ideen, gell, das über die Bauern zu machen und alles abgekillt, ja. Die haben nur gesagt, das ist ein Blödsinn, das funktioniert nicht, das ist alles ein Scheiß. 4 Stunden völlige Vernichtung, ja. Ich bin da gestanden, ich weiß euch, Maria, glaube ich, hat gesagt, Mann, ich habe einen Herzinfarkt, gell. Ich hab echt, ich kann eigentlich den Zustand nicht mehr beschreiben, wie es mir da gegangen ist. Die haben mich, wie soll ich sagen, von der Persönlichkeit zerstört. Ans
Limit,
gell, braucht, ans absolute Limit, ja. Und es hat einfach nicht mehr aufgehört, gell. Es war eine Dauerfeier und warum ich das überhaupt will, und das bringt eh alles nichts und völlige Zerstörung, ja. Alles, was meine Ideen waren. Ich habe nur noch Mut gesagt, zack, schon drüber gefahren, gell. Und nach 4 Stunden habe ich gesagt, es könnte mir jetzt gut im Buckel einrutschen, sage ich. Ich sage Ihnen jetzt eins, ich mache das, ob sie es dabei sind oder nicht. Weil mir geht es um den Bauernhof, mir geht es um unsere Bäuerinnen und Bauern, sage ich, und ich will den Hof nach 800 Jahren nicht zusperren. Aber hundertprozentig nicht. Sage ich, da geht es um ein Schicksal, sage ich, und meine Kinder sollten genauso das Recht haben, dass sie den Hof wieder kriegen und auch ihren Kindern wieder weitergeben. Mhm. Da war es zu 4 am Nachmittag. Und auf einmal war Schluss, steht der Doll da, kommt zu, haut mir auf die Schulter und sagt, Herr Reuer, Mann, Sie haben Steherqualitäten. Mit Ihnen gehen wir den Weg. Jetzt reden wir dann, jetzt trinken wir einen Kaffee und dann reden wir, wie wir es machen. Und dann habe ich gedacht, es hat also die haben mich da herbaniert, Vollgas, und in Wahrheit, heute im Nachhinein, das haben sie mir dann irgendwann einmal verzählt vor 2 Jahren, in Wahrheit wollten sie nur rausfinden, um was es mir wirklich geht. Mhm. Gell? Die haben mich so geistig, so von der Psyche her, so ans Limit getrieben. Ja. Das, psychologisch habe ich das auch inzwischen rausgefunden, wie warum man sowas macht. Ja. Weil da, wenn du mal einen Menschen ans absolute Limit bringst, ja, da siehst du den wahren Kern bei jedem. Du kannst keinen Schein mehr aufrechterhalten, gell? Ja. Da kannst du nicht mehr dir irgendwas voreingestudiertes. Die wollten wissen, tut der deswegen ein Geld, will ich da Geld verdienen, was denn? Das waren einfach eine. Und dann, ja, dann haben sie mich hingestellt und haben gesagt, Herr Reuer, diese Unabhängigkeit, das gefällt uns. Weil sobald das einer Einfluss nimmt auf sie, ist die ganze Geschichte wertlos. Also, Unabhängigkeit, ja. Das zweite, über die Bauern glauben wir nicht, dass das funktioniert. Sie müssen sich an die Konsumenten wenden. Das muss die große Zielgruppe sein, weil es ist zwar schön, wenn man die Bauernschaft dran, aber da sind Millionen Konsumentinnen und Konsumenten draußen, richten Sie sich bitte an die. Und das nächste ist, wir wollen das finanzieren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, sage ich, ja, das ist ein wichtiges Thema, sage ich, weil ich führe meinen Hof sehr positiv und sehr gut, aber wirklich finanzieren selber, sage ich, ich kann mir nicht einmal eine Mitarbeiterin leisten. Ich werde aber 1-2 Mitarbeiter brauchen. Sage ich, meine Idee, sage ich, weil das habe ich Vormittag nicht einmal sagen dürfen, sage ich, aber meine Idee wäre, ihr verdient all Geld mit der Landwirtschaft. Die Molkerei, der Handel, der Schlachthof, jeder verdient ein Geld damit. Dann muss euch das ein paar tausend Euro im Jahr wert sein, dass ihr so einen Verein unterstützt und so eine unabhängige Arbeit möglich macht. Ja, und dann ist halt wieder vor die Molkereivertreter, dann kämen auch, aber schon, jetzt sollten wir zahlen und dann dürfen wir nicht mitreden, das kennen sie nicht. Ja? Dann sage ich, ja, das ist schön, dass ihr das nicht kennt, aber ich mag es auch nicht anders, sage ich. Ich mache das als Idealismus, sage ich, und ich werde mir einen Tag pro Woche für das zur Verfügung stellen, sage ich, aber ich kann mir keine Mitarbeiter leisten, ich werde 1-2 Mitarbeiter brauchen, und ich lasse mir sicher nicht drei reden. Und das komme jetzt wieder zu dem Punkt, was ich eigentlich gesagt habe mit dem Evangelischen, gell? Weil ich muss ja heute selber lachen, mit was für ein Selbstbewusstsein ich trotzdem noch vor der Runde. Ich meine, ich würde es euch mal vorstellen, für mich war das damals schon, das waren schon noch mächtige Herren, ja. Heute sind das für mich, da rede ich ganz normal mit jedem, aber damals schaust du da schon einmal so auf, gell, und denkst da, puh. Ja, und dann ist selber später geworden, dann war es 9:30 auf die Nacht, und um 9:30 auf die Nacht sagt dann der Günther Helmverhofer, sagt er, nein, am Tag ist so, auch dass ich so mutig bin und wirklich diesen Willen habe. Er ist jetzt bereit, das mit 100.000 Euro im Jahr zu unterstützen. Mhm. Zugesagt auf die nächsten 5 Jahre, ganz egal, ob es was wird oder nicht. Sie werden sich nicht einmischen, gehen Sie einen Weg, machen Sie einen Weg und schauen wir, wenn es was wird, ist was geworden, wenn nicht, dann nicht. Dann hat der Hänsel das gehört und hat gesagt, nein, wenn das jetzt Hofer macht, dann lasst er da jetzt nicht banieren, dann macht er das auch. Ja, und so sind wir dann gestartet und haben somit am 1. Jänner mit gute 350.000 Euro starten können 2015, ja. Und das war dann echt faszinierend für mich, weil wir haben den Verein gegründet, die ersten Rechnungen ausgeschickt am 2. Jänner. Mhm. Und wirklich, ich glaube am 3. oder 4. Jänner war das Geld am Konto, was ich überhaupt nicht gepackt habe, weil aus der Landwirtschaft kenne ich das nicht, weil unsere Bauern haben nicht die Zahlungsmoral gehabt. Mhm. Ja, und dann habe ich angefangen, wirklich die erste Mitarbeiterin zu suchen, und ich schwöre es euch, wir haben auf einem weißen Blattl Papier angefangen. Es hat nicht einmal einen Businessplan gegeben. Es hat die 4 Seiten gegeben, die Idee, wo sie uns das runtergeschossen haben, über die Bauern das aufzubauen, wo ich heute sage, das war die richtige Entscheidung, dass wir uns quasi gleich an die Öffentlichkeit gewendet haben. Und dann haben wir wirklich einmal das erste halbe Jahr nur einmal überlegt, wie kannst du sowas aufsetzen, magst du Videos, magst du Texte, eine Homepage, brauchen wir sowas überhaupt, brauchen wir Videos, was denn, wir haben bei null angefangen, ja. Und,
es ist wirklich rein die Idee gefördert worden.
Also es ist nur die Idee gefördert worden, ja. Und im Nachhinein, das muss ich jetzt auch sagen, vor 2019 habe ich dann einmal alle so gefragt, ob's dran geglaubt haben, und sie haben mir eine Chance gegeben zwischen 60% und 70%. Das war so eher eine Überlegung. Also, mit 30% geht's schief und mit 60-70% geht's gut. So war bei jedem Einzelnen halt so der Gedanke. Mhm. Und witzigerweise, sie haben gesagt, sie haben nicht geglaubt, dass ich scheitere an mir selber, weil das haben sie, glaube ich, abgecheckt. Aber sie haben gesagt, der wird in Schladming nie die Mitarbeiter finden. Der wird's da nicht schaffen. Mhm. Das war eher eine große Befürchtung, ja.
Aber wie schafft man es jetzt trotzdem, auch mit deinem idealistischen Grundgedanken und deiner Grundkonstitution, wie du halt bist, stursichtlich und eine Beißer, aber trotzdem mit so namhaften Handelsmarken und Produzenten als Finanziers innen, nach innen wie nach außen tatsächlich unabhängig zu bleiben, in der Wahrnehmung und tatsächlich?
Kennst wahrscheinlich die Frage.
Die Frage kenne ich und die ist mir auch brutal wichtig, aber ich glaube, das macht halt ganz viel erstens einmal meine Persönlichkeit aus, ja, weil ich einfach, ihr kennt jetzt die Entstehungsgeschichte, der Knackpunkt war der Nachmittag da. Ich glaube, wenn sie da gespürt hätten, dass ich kaufbar bin, ja, dass ich einfach alles tue, damit dass die jetzt da sagen, ja, wir unterstützen das Herr Reuer. Und ich habe wirklich am Schluss gesagt, das könnt ihr mir einen Buckel runterrufen. Rutschen. Mir ist das jetzt scheißegal, ich ziehe das sowieso durch. Ich brauche ihn eh nicht. Also ich war dann wirklich so, dass ich gesagt habe, so nach dem Motto, ich habe es nicht gesagt, aber man schleicht es ihn einfach, ja. Ich brauche ihn nicht. Weil ich tue das nicht wegen Geld, ja. Ich meine, finanziell, Gott sei Dank, stehe ich auf gesunde Füße, das brauche ich nicht, ja. Und da haben sie einfach kapiert, mich kann man nicht kaufen. Und ich war dann viele Gespräche nachher. Der Herr Hensel hat mir dann oft gesagt, wissen Sie, Herr Reuer, bitte bleiben Sie immer genau dieser Bauer, den wir kennengelernt haben. Er sagt, schauen Sie, bei mir gingen jeden Tag 10.000 Manager rein. Ich kenne keinen einzigen davon. Die wollen alle was werden, die sind alle high, die wollen alle sich aufarbeiten, die kämpfen um jeden Meter. Er kennt nicht einmal einen davon, ob der morgen da arbeitet oder nicht, das hat für ihn null Bedeutung. Sagt er, aber wenn Sie zu mir kommen, Sie als Bauer, und Sie sagen mir was, dann nehme ich das ernst. Dann hat das für mich, dann hat das eine Bedeutung. Mhm. Und ich sage Ihnen quasi, das ist heute noch so, egal, wenn ich jetzt, das müsst ihr euch ja auch mal vorstellen, ist halt in allen Vorstandsebenen, die Leute sind alle nicht mehr da. Also, die gibt's alle nicht mehr. Alle, die was Landschaft Leben gegründet haben, sind nicht mehr bei dieser Firma.
Alle.
Ja, sind alle weg jetzt inzwischen, ja. Und trotzdem habe ich es mit allen geschafft, diese Nachfolgenden wieder sozusagen, da einzubringen, dass sie das verstehen, ja. Aber was ich da für einen Austausch habe, die sind mir so unglaublich dankbar, wenn ich was aufzeige. Und das war immer mein Zugang. Ich habe gesagt, ich möchte nie von außen hier zu draufdreschen und sagen, mei, ihr seid alle Bs, sondern ich will rein im System wirken. Ich will das System dran. Ich will, dass ich den Einkauf erreiche. Ich will, dass ich den Generaldirektor erkläre, was das da für einen Wert hat, was wir da haben. Mhm. Und das ist halt natürlich keine medienwirksam draufhauen. Und dann schaut das gleich mal super aus und das sind alle Bs. Aber ich glaube, wenn man was bewegen will, dann muss man mit den Leuten reden. Und das bin ich halt. Ich bin einer, der was schon sehr klar aufzeigt, wenn man was nicht passt, ja. Aber ich bin halt dann auch der was sozusagen den Leuten auf die Reise mitnimmt, ja. Weil ich weiß, wir sind alle nicht perfekt. Und der ist auch, der sitzt ja dort und hat einen Job zu erfüllen, ja. Und der hat wieder einen Controller, der was einem sagt, du, aber lieber Herr Generaldirektor, Sie wissen schon, gell, wenn morgen die Zahlen nicht passen, dann sind Sie halt übermorgen nicht mehr da, gell. Also das ist ja, und das Spiel muss man halt einmal auch verstehen. Und ich muss wirklich sagen, es hat keine Einflussnahme bis heute jemals gegeben, außer, und das sage ich jetzt auch, außer vor der Schweinebranche. Mhm. Also, das sind aber heute bis heute die einzigen, also wirklich, wie wir die Schwein veröffentlicht haben, kurz vor der Pressekonferenz, die haben völlig durchdraht, ja. Die haben uns bekämpft, auf Teufel komm außer, meine Mitarbeiter eigentlich persönlich bedroht, ja, angerufen, mich hat sogar der Minister damals noch kontaktiert, wir dürfen das nicht veröffentlichen, weil das ist ein Wahnsinn, wenn man den Menschen sagt, wie ein Schwein geschlachtet wird. Mhm. Wir haben es trotzdem durchgezogen, ja, ich habe mich nicht einschüchtern lassen und das war bis heute die einzige versuchte Einflussnahme auf unsere Arbeit. Und bis heute ist das ja so, dass keiner vorher weiß, was wir veröffentlichen, was wir vorher tun. Und ich glaube aber genau deswegen haben wir auch diesen Stand gekriegt. Und ich kann eigentlich nur eins sagen, ich habe heute das Standing beim Handel, kann da jeden Tag anrufen und sagen, du, die Dinge passen nicht. Ich sehe aber auch, wie es eher dann geht, ja, wo die Dinge sind und sie haben auch nicht alles im Griff, gell? Weil sonst war ich schon alles gekriegt für die Bauernschaft, wenn ich so mächtig war, gell? Mhm. Das geht halt leider nicht. Aber es ist halt ein beständiger Weg, ja, wo ich halt sehe, ja, ich trage halt wieder so ein kleines Ding bei, Aber man darf sich halt nicht erwarten, dass man von heute auf morgen die Welt verändern. Ja, weil das hat Jesus auch probiert. Ist jetzt da schon ein paar Jahre her. Und wird auch noch einen Zettel brauchen, bis dass wir da uns bewegen.
Ja. Hannes, hast du dich gerade mit Jesus verglichen?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich denke mal, jeder von uns ist einfach auf einem Weg. Und ich glaube, die Menschheit braucht einfach seine Zeit. Mhm. Und so brauchen auch die Konzerne eher Zeit, ja. Mhm. Aber zum Beispiel, wie Schritte, dass Billa auf Fleisch aus Österreich umgestiegen ist, was ich da mit Marcel Harasch stehe, was wir da im Vorfeld, was wir zu dem Schritt diskutiert haben und geredet haben, das war eine Welt, ja. Und wir haben dann gesagt, hat Hannes, okay, dann ziehen wir es durch. Aber wenn es nicht funktioniert, ich sag das, ich tue da was. Dann habe ich gesagt, naja, du kannst mir nichts tun. Aber
erklär nochmal, was habt ihr da gemacht?
Ja, mir ist um das gegangen, dass Billa Fleisch aus Österreich umsteigt, ja. Weil es immer wieder italienische Händeln gehabt haben, Buten aus Polen und hin und her. Und das war halt ein langer Prozess. Mhm. Und voriges Jahr im Mai 2020 hat dann Billa wirklich, und da waren wir halt maßgeblich auch nur als Beispiel jetzt beteiligt, dass wir gesagt haben, begleiten wir den Prozess mit Billa. Und wir sind da in einige Strategieprozesse beim Handel mit dabei, wo sagen, wie seht ihr das? Wie können wir trauen? Sollen wir uns trauen? Wie, aber die, gehen die Leute mit? Haben wir die Kraft?
Was ist eure Rolle? Wie werdet ihr da einbunden? Was ist das? Was macht ihr da konkret? Also.
Wir sind quasi für den Lebensmittelhandel, glaube ich, sind wir, schon, natürlich nehmen wir uns unsere Rolle in der Öffentlichkeit voll wahr, dass wir diese unabhängige Informationsplattform sind, auch uns als Expertenstatus quasi positioniert haben und genau diesen Expertenstatus nehmen wir bei ihr auch wahr, dass sagen, okay, wie seht ihr das, was sagen die Konsumentinnen, die Konsumenten, was ist euer Feedback draußen, auch jetzt beim Schwein zum Beispiel, ja. Da kontaktiert uns der Handel gerade massivst, ja, und sagt, du, schaffen wir das? Also, wie Hofer jetzt das verkündet hat, bis 2030 kein Billigfleisch nicht mehr zu listen, ja. Die sagen dann schon im Vorfeld zu uns, du, aber den Schritt müssen wir gemeinsam gehen, ja. Wir haben ein Jahr, aber das muss uns auch ein Jahr gelingen. Da müssen wir schauen, dass wir alle mitnehmen auf die Reise und ich sage, ja, passt, okay, ich gehe mit euch den Weg. Ich schaue, dass wir alle einbinden, ich schaue, dass wir da, dass ein Lidl, dass jeder dabei ist und da ist einfach ein sehr, sehr intensiver Austausch. Mhm. Und genauso ist es aber auch so, wie jetzt das passiert ist bei Benny mit den Eiern, wo man halt dann einfach auch, wo ich das dann sehe im Flugplattel, wenn man denkt, wie deppert muss man sein, dass man sowas macht. Und dann fahren wir halt auch voll raus in die Presse, in die Medien und
was ist da passiert?
Der Lidl hat Benny hat Bodenhaltungseier aus Deutschland gelistet, ich glaube um 1,29.
Es war das erste Mal nach 10 Jahren, ja, dass ausländische Eier in Österreich gelistet worden sind, im Lebensmittelhandel, frische Eier. Und dort, also da frage ich nicht mehr, ob es jetzt noch ganz normal sind rein, sondern da gehe ich halt direkt an die Presse. Mhm. Am nächsten Tag in der Früh hat mich dann alles angerufen, inklusive Generaldirektor. Aber selbst der Marcel Harasch hat mich angerufen und hat gesagt, du hast vollkommen recht, das war ein Scheiß, was sie da gemacht haben. Nur er als Rewe verantwortet nicht Benny, weil Benny wird unter Deutschland geführt, ja. Aber er hat gesagt, das hat jetzt intern gewaltige Konsequenzen, ja. Mhm. Aber da sind sie mir schon sehr, sehr dankbar, dass wir da, weil sie wissen schon, wenn wir was sagen, ist das kein einfacher Populismus oder so, sondern da wissen schon, heute jetzt hängt der Haussegen ziemlich schief, ja.
Das ist ein gutes Beispiel, was mich zu einer Frage, die man aufgeschrieben hat, bringt, ist eure Rolle jetzt. Die, was ihr aus Plattform, glaube ich, passt, oder? Mhm. Jetzt einnimmt. Sind sie, auf der einen Seite sagt sie ja, und ich glaube euch das auch, dass unabhängig und unpolitisch seid, ja. Mhm. Aber ihr vertretet aber auch Interessen, oder? Also im Sinne von heimische Landwirtschaft, weil du jetzt sagst, wenn da jetzt von Deutschland die Bodenhaltung sei, ja. Dann rufst du sofort da und sagst, was Satz eigentlich angrennt. Also,
genau, das
wofür steht sie?
Nein, also, das hat sich verändert. Ja? Wir haben uns am Anfang, war uns einmal wichtig, wir haben gesagt, wir mischen uns nirgends in die Politik ein. Ja. Wir sehen uns nicht, dass wir irgendwo Skandale aufzwangen. Und wir machen reine unabhängige Information, völlige Transparenz. Wir zeigen immer alles her. Eben bleiben wir beim Schwein, man sieht, wie ein Ferkel geboren wird, die Züchtung funktioniert, wie es kastriert wird, wie Schwanzkopieren funktioniert. Bei uns siehst du auf der Homepage absolut immer alles, ja. Und das haben wir dann so aufgebaut und haben gesagt, okay, das ist unser Wissenskanal. Das heißt, auf der Homepage befinden sich aktuell weit über 3000 DIN A4 Seiten wirklich Wissen vom Feinsten. Das, was unsere Mitarbeiter recherchieren, das, was wir dann in Videos gießen, in Texten, das ist der Wissenskanal. Ja. Und irgendwann haben wir aber dann gesehen, hoppala, das wird zu wenig. Wir brauchen einen Emotionalkanal. Mhm. Der Emotionalkanal ist entstanden durch meine Vorträge. Mhm. Mir ist dann gelungen, durch die Vorträge, ich habe das ja vorher nie gelernt und vorgehabt, 2019 waren es 102 Vorträge.
102 Vorträge,
also 102 Abende, wo ich nicht daheim war. Und da habe ich dann gesehen, die Menschen, das hilft nicht nur über Wissen zu reden, du musst das emotional erreichen, ja. Und das ist mal bei den Vorträgen gelungen. Mit ein bisschen Schmäh, mit Geschichten, mit, ja, wo sind mal lachen, aber auch wieder mal nachdenken. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen das kann nicht nur die Aufgabe von mir sein als Obmann, dass ich durch ganz Österreich da fahre wie ein Wanderprediger, sondern das muss quasi,
Pfarrer, ne?
Ja, das muss uns auf unsere Kanäle auch gelingen. Und dann hat man gesagt, gut, die Homepage bleibt genau das, was immer gedacht war. Der absolute Wissenskanal, da kann jeder ein Diplomarbeit drüber schreiben. Mhm. Da erfahre ich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, ja. Mhm. Aber Insta, Facebook, jetzt der Podcast, das sollten so ein Emotionalkanal sein, wo halt einmal geredet wird drüber, Geschichten erzählt werden, wo vielleicht einmal auch mit Schmäh gearbeitet wird. Ja. Wo ich trotzdem noch sage, das Skandalisieren, das sehe ich noch nicht meine Rolle, weil da gibt's ja die NGOs, was das machen, ja. Und dann ist was passiert, dass plötzlich die Politik auf uns aufmerksam geworden ist, gell.
Wann war das ungefähr?
Das war dann unter der Eli Köstinger, die was uns dann 2019 kontaktiert hat und gesagt hat, boah, sagt sie, es habt ihr eigentlich so ein komprimiertes Wissen, sie war voll dankbar über einen Austausch, an Losen, und generell, dass wir das da einfließen lassen, auch, damit dass sie einfach vielleicht auch andere Entscheidungen treffen können. Und ihr ist unsere Unabhängigkeit völlig bewusst, aber sie war über einen Austausch halt sehr dankbar. Mhm. Und dann haben wir gesagt, passt, wenn das einfach ab und zu ist, haben wir da kein Problem. Hat aber mich natürlich dann schon nachdenklich gestimmt, weil wir gedacht haben, okay, das heißt eben diesen Expertenstatus, den was wir haben wollten, den haben wir anscheinend erreicht, ja. Und ich habe gesagt, du, wir müssen einfach ganz, ganz sauber sein in unserer Arbeit, in der Recherche. Und das hat dann auch eben der Lebensmittelhandel kapiert. Und heute sage ich, sind wir zum einen in die Politik, wirken wir, und das sind halt jetzt nicht nur, wir arbeiten genauso mit dem Bildungsministerium zusammen, wir sind mit dem Umweltministerium im Austausch, mit dem Landwirtschaftsministerium, wir wirken im Tourismus eben eine. Das heißt, wir docken bei mehreren Ministerien als Experten an, sind auch bei Zukunftsprozessen quasi mit dabei, wo wir unsere Expertise einbringen. Und genauso auch beim Lebensmittelhandel versuchen wir halt Systeme zu drehen, zu ändern, wo wir nicht dabei sind, das ist irgendwo in der Preisgestaltung. Also sobald das um Einkaufspreise geht oder so, da sind wir überall draußen. Das war nach der Bundeswettbewerbsbehörde, also da taten sie uns sofort killen. Mhm. Also da mischen wir uns auch nirgends ein. Das sind aber nicht unsere Themen. Aber mir geht's schon um dieses Österreich, um dieses mehr Wertschätzung, das Regionalere, wie kann man das auch forcieren? Und da haben wir auch mit jedem Lebensmittelhandel, muss ich schon sagen, auch bis zum Großhandel, einen unglaublich guten Austausch, ja. Also, ob das jetzt der Grösswang ist beim Großhandel, der Transgourmet, die AGM, da können wir auch extrem viel zahlen. Das hilft uns wieder extrem viel weiter, auch vom Lebensmittelhandel. Die beliefern uns mit Studien, mit Umfragen, die was sonst halt auch nicht am Tod, weil die konnte sich ja keiner leisten. Und uns hilft das aber der Kommunikation wieder extrem, wenn halt zum Beispiel die Bilder wieder eine neue Studie machen lässt, irgendein Einkaufsverhalten, wir haben das sofort am Tisch und können dann sagen, aha, okay, so tun es aber wirklich die Leute. Ja. Und wir brauchen uns das selber nicht finanzieren, was wir nie könnten. Und so sehen wir jetzt unsere Rolle als quasi die Öffentlichkeit, die Masse zu informieren. Und wie ihr es auch schon mitgekriegt habt, wenden wir uns ja nicht nur an den urbanen Bereich, sondern auch ganz stark inzwischen an die Bäuerinnen, an die Bauern. Also wir wollen auch da was weiterbringen im Bewusstsein. Und so wirken wir halt in die einzelnen Systeme ein. Mhm. So ist unsere Aufgabe eigentlich.
Jetzt, du hast es selber beschrieben, ihr habt ja nach und nach über einen Expertenstatus mehr Einfluss gekriegt oder mehr Gewicht einfach.
Ja.
Und ein Phänomen, was ich jetzt in der Gesellschaft auch wahrnehme, jetzt mit Social Media, postfaktisch und was weiß ich, was es da für Begriffe gibt. Nicht? Also die Menschen haben ein unglaubliches Misstrauen. Oft sehr, sehr schnell. Nicht? Jetzt habt ihr viel Einfluss, ihr seid mit dem Handel, dem Handel gegenüber ist in der Gesellschaft ja ein großes Misstrauen da, oft, was auch oft geäußert wird, der Politik gegenüber natürlich ist immer ein gewisses Misstrauen da. Und jetzt arbeitet ihr natürlich mit all diesen Akteuren und immer enger zusammen. Ja? Wie geht ihr denn mit der Rolle um, dass ihr dieses Vertrauen behaltet bis zu einem gewissen Grad? Wie geht's ihr mit Misstrauen auch um? Wie schafft ihr einfach das, diese neutrale Rolle als Experten dann auch zu bewahren? Oder wie geht's euch auch damit?
Also ganz ehrlich, ich sage immer, der Kopf fängt
der Fisch
fängt beim Kopf zum Stinken an. So. Das heißt, ich glaube, die wichtigste und die Klarheit brauche wie ich als Person, dass ich meinen Mitarbeitern das auch vorlebe und wie ich auch wirklich umgehe, dieses Authentische. Ja. Und das heißt, das Nächste ist auch die professionelle Arbeit. Ich glaube, jeder, der was nur irgendwann einmal einen Podcast von uns gehört hat, eine Presseaussendung liest, ein Video sich anschaut von uns, über, egal ob es Salz ist, ob es der Butter ist, die Milch ist, wird diese Unabhängigkeit und diese Transparenz wahrnehmen. Mhm. Und genau auf das vertraue ich. Mhm. Natürlich merken wir jetzt auch, dass es jetzt plötzlich Leute gibt, die was uns anbotzen wollen. Ja? Mhm. Aus welchen Gründen auch immer, die muss ich gar nicht wissen. Ja. Aber den kannst du ja nur entgegnen, dass du einfach sauber, authentisch und aufrichtig deinen Weg gehst. Und ich denke mir, diese Leute, die was vielleicht ein Neid haben, die was die vielleicht bewusst anbotzen wollen, die wird es ja immer geben. Je mehr du sichtbar wirst, ja, umso, also es gibt einen schönen Spruch, wo mehr Licht ist, ist auch mehr Schatten. Ja. Und mit dem musst du einfach leben. Das ist halt einfach unser Dasein. Ja. Aber solange wir ganz klar sind im Auftreten, ja, solange wir ganz klar wissen, für was wir stehen, ja, diese Aufrichtigkeit uns bewahren, ja, mache ich mir da keine Sorgen. Mhm. Also das heißt, das ist natürlich schon immer wieder ein ganz klarer Anspruch von uns, vom Vorstand auch an die Mitarbeiter, dass wir sagen, du, es gibt da nichts zum Verheimlichen. Wir zeigen alles her, wir haben auch unsere Finanzierung immer öffentlich gemacht, wir haben da nie ein Geheimnis draus gemacht, man sieht bei uns auf, Homepage,
auf der Website, ne?
Das Budget. Wir haben immer volle Transparenz gewahrt und ich muss heute noch immer sagen, ich mache es genau gleich, weil ich mir einfach denke, ja, warum soll ich nicht ein Unternehmen, was hoffentlich positiv wirtschaftet, ja, warum sollte das nicht ein paar Tausender hergeben, dass die Menschen mehr erfahren über Lebensmittel? Mhm. Und wir haben ja nicht nur die Finanzierung sozusagen über die über 60 Unternehmen, was uns jetzt derzeit unterstützen. Ihr müsst euch vorstellen, 2019 hat allein meine Vortragstätigkeit, ja, über 100.000 Euro ins Budget eingespült, ja. Über 100.000 Euro. Das sind fast 2 Mitarbeiter, was ich verdient habe, weil das Geld kriege nicht ich als Hannes Reuer, sondern das Geld kriegt der Verein. Mhm. Aber ich habe 2019 allein durch meine Vortragstätigkeit fast 2 Mitarbeiter finanziert. Und das sind schon, und ich möchte auch jetzt wieder, also ich habe jetzt wieder Anfragen da, ohne Ende, ab Herbst, wir wissen halt nicht, ob es möglich ist, ja. Mhm. Jetzt, aber auch, also diese Online-Vorträge, das waren voriges Jahr 22.000 Euro. Gell, was ich halt verlangt habe, da 180, 300 Euro. Wir versuchen dann schon auch die Dinge zu nutzen und wir kriegen halt alle mehr Spender. Mhm. Die, was halt einfach sagen, wir haben echt Bauern, die überweisen 10 Euro, wir haben aber einen Bauern gehabt, der hat 500 Euro überwiesen, ja. Mhm. Einfach nur Danke drunter geschrieben, weil man denkt, ja, cool, ja. Mhm. Das heißt, da ist halt ein bisschen was in Bewegung, aber summa summarum, sage ich mal, wenn wir was bewegen wollen, brauchst du da Leute, die was schreiben, die was Social Media machen, die was, ihr zwei wisst ja das eh, was das alles für Aufwand ist, ja. Und ich würde es heute nach wie vor gleich machen und ich muss wirklich sagen, das Schöne ist jetzt, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich tue das jetzt 5 Jahre und ich habe in die 5 Jahre jetzt ein Standing aufgebaut, mir verzählt ja so schnell keiner nicht mehr einen Blödsinn, gell. Also mit mir in eine Diskussion gehen, sage ich mal, im Thema Lebensmittel, da musst du schon richtig gut sein, ja. Weil ich lebe ja das. Ihr seht es ja eh, ihr spürt es ja hoffentlich auch. Aber jetzt stellt euch das einmal in 10, 15 Jahren vor. Mhm. Wenn ich dann irgendwann einmal 55 bin vielleicht, ja, da denke ich mir, da sollte es hoffentlich ein Gewicht haben. Und dann können wir vielleicht auch Sachen immer mehr in eine Richtung bringen, wo es der gesamten Bauernschaft einfach, ja, dient. Und ich glaube, und von dem bin ich zutiefst überzeugt, und das trage ich wirklich in meinem Herzen. Ich glaube, dass es weitergeht, ja. Ich glaube, dass wir eine Zukunft haben. Und ich glaube auch, dass der Hof da herum wahrscheinlich, und das von dem, ich wünsche mir es, in 200-300 Jahren auch da steht, ja. Mhm. Und dass meine Kinder, also bei meinem Dirndl, sich ist jetzt schon, Schäne ist er, was das ist, jetzt 17, und, hat halt schon einen Freund. War auch nicht so geplant, dass das so schnell geht, aber hat sich halt schon, ist auch ein Bauernbauer, ja, ist auch ein Bauernbauer, ist auch 17, ist von der Landesbäuerin der Sohn, wird, das Spiel hört schon ein Vollblutbauer, ja, und das, ich sage eigentlich was Schönes gibt's für mich gar nicht, ja. Also, wenn mir das so gelingt, dass die nächste Generation wieder so weiter tut, wie ich das jetzt auch da trage und tue, dann ist alles, was ich machen habe, Kinder passiert, ja. Und das erfüllt mich echt mit extremer Freude, ja. Weil da ist einfach so viel, ja, ich weiß auch nicht, da ist wahrscheinlich echt in meiner Kindheit was passiert, ja.
Habe ich auch das Gefühl.
Nein, wir sind ja noch, ich habe jetzt eh beschlossen, wir machen einen Zweiteiler aus dir, deswegen können wir nur ein bisschen schätzen. Oh, yeah. Ja, man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
Absolut.
So, weil Landschaft leben schon ein spannender Akteur jetzt in der Landwirtschaft ist, deswegen sollte man ein bisschen noch weiter fragen. Wenn es noch geht.
Ja, ja.
Du schaust fit aus.
Ich habe nicht das Gefühl, dass der Hannes schon durch ist.
Aber ich habe jetzt einmal da aufgeschaut und gedacht, oh Gott, das gibt's ja gar nicht.
Ja, deswegen machen wir einen Vorteil daraus, das haben wir schon einmal gemacht, wenn man exzessiv wird. Nein, aber sag, was habt ihr bis jetzt? Ja, das ist halt den Luxus, nehmen wir uns einfach raus, wenn du Zeit hast natürlich.
Ja,
nicht, aber
ja.
Was habt ihr bis jetzt so, was waren eigentlich die wichtigsten Schritte, was habt ihr bis jetzt erreicht oder was waren so die wichtigsten Punkte? Erste Frage, zweite ist dann, wo wollt ihr noch hin in den nächsten fünf, wo ist Landschaftleben dann in den nächsten fünf Jahren, in 10 Jahren?
Also der wichtigste Erfolg ist wirklich, glaube ich, einmal, dass wir diesen Expertenstatus gekriegt haben, dass uns wirklich die Medien ständig jetzt von sich aus anfragen, wie seht ihr das, wie ordnet ihr das ein? Das heißt, wenn jetzt irgendwo eine Interessensvertretung irgendwas bekannt gibt, selbst wenn NGOs was veröffentlichen, fragen uns Journalistinnen und Journalisten und sagen, ja, wie seht ihr das? Mhm. Ist das gescheit? Ist das ein Blödsinn? Ist das, ich glaube, das ist einmal, da hast du einmal eine Rolle, wo du sagst, okay, da wirst du warten.
Wie lange hast du gebraucht? Ab wann war das?
Ja, das hat so richtig angefangen, eigentlich im dritten Jahr hat es angefangen.
Mhm. Also 3 Jahre Aufbauarbeit?
3 Jahre Aufbauarbeit, aber jetzt nach 5 Jahren ist das wirklich voll da. Mhm. Wir haben laufende Medienkooperationen, also wir haben eine ORF-Medienkooperation, das heißt, wir haben rund 24 ORF-Sendungen pro Jahr. Wir
24?
Haben, ja, also ich war jetzt schon in die 5 Jahre bei über 100 Fernsehsendungen, bei über 200 Radiosendungen, ja. Und ich glaube inzwischen über 3000 veröffentlichte Printartikel, wo keiner davon zu alt ist. Mhm. Das heißt, das ist schon echt enorm, was wir da geleistet haben. Wir haben mit der Kronenzeitung gute Zusammenarbeit, mit der Kleinen, mit Salzburger Nachrichten, mit Niederösterreichischen Nachrichten.
Also das ist fest verankert einfach inzwischen.
Genau. Und die schätzen das halt schon, dass wir die Dinge immer unter einem 360-Grad-Winkel betrachten.
Seid ihr so eine Art Think Tank? Oder wie nennt man denn das heute?
Der Think Tank ist meistens so interessensgesteuert. Das wird uns gern unterstellt. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich mich selber so bezeichnen würde, Think Tank, weil das, ich weiß es nicht. Natürlich sitzen wir viel zusammen und machen uns extrem viel Gedanken, auch jetzt über die Zukunft der Landwirtschaft zum Beispiel. Also wir arbeiten da schon auch in eine Richtung, wo ich sage, wie wollen wir das beeinflussen? Auch, gell? Also geht es nur um das, dass wir berichten drüber oder wollen wir auch dazu beitragen, dass sich auch die Landwirtschaft weiterentwickelt?
Also da sind wir bei einem ganz spannenden Punkt, weil mir liegt die ganze Zeit schon die Frage auf der Zunge. Jetzt sagst du selber, das, was ihr tut, kriegt in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Politik, im Handel immer mehr Gewicht. Ihr habt euch diesen Expertenstatus hart erarbeitet, aber ein Experte hat doch auch immer eine Meinung. Mhm. Weil dieses, was du beschreibst auf der Website, dieses Wissen, was ja sehr objektiv ist und objektiv recherchiert, ist das eine. Aber wie geht man dann damit um? Hast du diese neutrale Position verlassen, hast du eine Position, weil du musst dich dann ja als Experte irgendwo positionieren.
Genau, oder? Das ist jetzt, da sind wir vielleicht gerade von unserer Lebensphase, dass ich immer mehr eine Meinung habe, ja. Mhm. Weil natürlich, je mehr dass du weißt und je mehr dass du siehst, kannst du nicht immer noch da stehen und sagen, das ist so und ich sag nichts dazu, gell? Mhm. So, wenn du so gestrichen bist wie ich, gell? Da versuche ich halt quasi diese neutralen Blickwinkel einzunehmen. Ich denke jetzt nur, wenn es um eine Diskussion geht, konventionelle und biologische Landwirtschaft. Ja. Wo wir heute sehen, sehr genaues Landschaftsleben über alle Sparten hinweg, was kann Bio, was kann es nicht, was leistet die konventionelle, wo sind vielleicht sogar Weiterentwicklungen möglich. Mhm. Und da kann es nicht immer nur neutral sein, gell? Weil es natürlich dann einmal sagen muss, naja, es ist bei Bio nicht nur alles super, es ist aber bei konventionell nicht nur alles schlecht, gell? Weil die Welt halt nicht weiß und schwarz ist, sondern unglaublich bunt ist. Mhm. Und da rutsche ich jetzt immer mehr mit einer Meinung ein, ja. Aber wir versuchen halt wirklich die Plattform selber, also die Homepage, die sollte wirklich dieses neutrale Wissen abbilden. Ja. Wenn du jetzt über die Milch informierst, da ist der Anspruch an meine Mitarbeiter, dass ich sage, ich will da einfach alles finden. Ja. Und dann sollte man selber entscheiden. Aber wir selber oder ich selber gehe immer mehr in diese Richtung, dass ich dann schon sage, du, aber zum Beispiel wachsen und weichen, der Weg ist jetzt vorbei. Nur als Beispiel, ja.
Aber wie kann man denn jetzt rein in der Außenwahrnehmung den Hannes Royer und Landschaft Leben trennen und dann noch unabhängig bleiben? Nämlich in der Wahrnehmung. Also rein von der Position her.
Ja, wird wahrscheinlich eher ein spannender Prozess. Wird ein spannender Prozess. Vielleicht sind wir unabhängig dadurch, dass man das Nährmt auf uns Einfluss nimmt, aber natürlich die Informationen Einfluss nehmen auf uns, ja, mhm. Weil wir halt schon zu viel wissen, gell? Mhm. Aber wie du richtig sagst, das ist momentan für uns ein ganz spannender Moment, ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Anfrage kriegen vom ORF und die sagen, wir hätten gerne ein Thema Kälbertransport. Was sagt ihr da dazu? Mhm. Dann versuchen wir wirklich alles zu beleuchten, ja. Das heißt, wir sagen dann nicht nur, ja, Kälbertransport ist schlecht ins Ausland, oder nein, das muss man halt machen, weil es nicht anders da geht, sondern wir zeigen halt dann wirklich auf, anhand verschiedenster Beispiele, warum ist das so komplex? Oder beim Schwein, ja, natürlich ist uns bewusst, dass halt ein Schwein gut die Hälfte ins Ausland vermarktet wird, weil wir halt keine Schweinshaxerl essen und keine Aorter und weiß ich nicht, und die Ohrwascheln halt auch nicht uns schmecken und die fetten Bäuche halt die Leber in Südkorea gegessen werden. Also das heißt, uns ist ja die Komplexität jedes einzelnen Lebensmittels vollkommen bewusst. Aber wo ich eine Meinung habe, ist, wenn es um Heurige geht und die kommen aus Ägypten, also die Kartoffel, und die österreichischen halt erst im Juni wären, dann muss ich halt schon sagen, lieber Handel, das geht nicht. Also wir haben selber die Kartoffellager voll, wir brauchen die Heurigen aus Ägypten nicht. Ja? Da habe ich wieder eine Meinung. Also das ist so ein spannender Akt gerade, ja, den was wir da vollziehen, aber ich kann da noch keine endgültige Antwort geben und sagen, so so ist es jetzt, weil wir selber gerade sehen, dass das ein ganz spannender Prozess ist.
Du hast es ja vorher gesagt und das die Frage haben wir uns wie auch gestellt, wir sind irgendwann mit dem Begriff der Sachemotion dann daherkommen, weil wir irgendwie auch gemerkt haben, mit der reinen Information, der reinen nur rein Neutralität und Information bewegst du nichts, weil es die Emotion die Leute nicht abholst. Und mit der reinen Emotion, da sind wir im Skandal drin und da passiert auch nichts, nicht? Weil da erzeugst du eher die Probleme. Nicht? Und das ist irgendwie so dieser Spagat irgendwo zwischen emotionalisieren und informieren, der so schwer zu bewandern ist. Ne? Mhm. Zwischen schön sterben mit der reinen Information.
Oft und ein schmerzhafter Spagat.
Schwierig.
Ja, ja, genau. Ja. Aber jetzt weiter zu deiner Frage. Ja. Also das war ein Teil, wo ich sicher sehr stolz bin, dass wir diesen Expertenstatus erreicht haben. Das zweite ist das, dass wir es halt wirklich auch zusammengebracht haben, im Handel einzuwirken als Partner auf Augenhöhe. Ja. Also dass sie einfach wissen, wenn wir was sagen, hoppala, das muss man ernst nehmen. Ich habe das schon erwähnt, mit dem ganzen Fleisch. Wir bringen ins bei, wie das war mit den Kartoffeln, also bei verschiedenste, wie jetzt auch das ganze Verhof bei Hofer, waren wir von Anfang an mit eingebunden. Wir sind bei Lidl in Prozesse mit eingebunden. Das heißt, da sind ganz viele kleine Geschichten und große Geschichten, weil jetzt Fleisch aus Österreich ist eine große Geschichte, wo wir einfach mitwirken, ja, wo wir dabei sind, wo wir in Zukunftsprozessen drin sind und nicht nur beim Handel, sondern auch bei Molkereien, wo ich in verschiedensten, ja, wie soll ich sagen, Waisenräten drin bin, ja, Zukunftsstrategieprozesse drin bin, wo man halt versucht, auch dort die Dinge weiterzutreiben. Also das ist für uns wesentlich, weil ich immer wieder sage, wir sind nicht der was irgendwen von außen nur zusammenhaut und beschimpft, sondern wir wollen im System was verändern und bewirken. Das dritte, wahrscheinlich wirklich ein ganz wesentlicher Erfolg, neben dieser Öffentlichkeitswirksamkeit, ist sicherlich jetzt der Bereich der Bildung. Da sind wir eigentlich durch einen Zufall eingeschlittet. Das heißt, begonnen hat eigentlich alles, dass unsere Videos aufgegriffen worden sind von den österreichischen Medienzentren. Das war so wie früher der Video- und DVD-Verleih. Mhm. Die haben uns im Jahr 2017 kontaktiert und haben gesagt, sie haben jetzt Videos von uns gesehen, ob sie die in die Schulen gebraucht werden dürfen. Muss jedes einzelne Video quasi gesichtet werden, von der Kommission freigegeben werden. Und dann war das für uns ein mega Erfolg, dass diese Videos sozusagen alle 250 damals, dass die freigegeben worden sind und für den Unterricht quasi einsetzbar waren. Und das war dann einmal der erste Erfolg im Bildungsbereich und dann ist Corona gekommen. Und dann hat uns gleich einmal das Bildungsministerium kontaktiert im Mai und hat gesagt, bah ja, und die Videos, und da haben wir schon so erste Lerninhalte erarbeitet. Und ob man das, ob die Schülerinnen und Schüler, ob man das verbreiten darf, und das hat dann ein paar Schulen angefangen. Und dann voriges im Sommer haben wir im Vorstand die Entscheidung getroffen, wir gehen da maximal rein, haben mit dem Bildungsministerium geredet, haben dann die Bildungsdirektionen quasi kontaktiert, und das Schönste war dann, wir sind zum ersten Bildungsdirektor nach Wien gekommen, der sozusagen 711 Schulen verantwortet mit 26.000 Pädagoginnen und Pädagogen. Und der hat gesagt, warum kommt ihr erst jetzt? Aha. Ich kenne euch schon so lange und ich habe nur gewartet, bis dass ihr um einen Termin fragt. Ja. Und seit 2 Wochen oder 3 Wochen, das ist jetzt eine ganz neue Info, kann ich euch sagen, wir haben es zusammengebracht jetzt mit allen Bildungsdirektionen österreichweit. Also jedes Land hat eine eigene Bildungsdirektion. Ja. Das Schuljahr 21/22 wird das Schuljahr der Lebensmittel. Wir bereiten jetzt seit einem Jahr alle unsere Inhalte pädagogisch auf. Das heißt, die werden... Richtig, wir haben selber Mitarbeiter, die Bildungsdirektionen stellen Mitarbeiter zur Verfügung, und ab jetzt im September werden alle Schulen von der Primärstufe, sprich Volksschule, bis zur Mittelschule, bis zur Oberstufe, wird quasi, ist das Schuljahr Lebensmittel, und werden mit unseren Inhalten versorgt und bespielt, und zwar die Pädagoginnen und die Pädagogen. Mhm. Das heißt, wenn ich in Wien 3 Lehrerin bin, Geografielehrerin, Mathelehrer, Biologielehrer, Mathelehrer lernt dann von mir aus, was heißt 40 Kilo am Quadratmeter, beim Huhn, bei der Butte, keine Ahnung. Der Geografielehrer sagt ja dann, wo kommen die Kartoffeln, auf was sie Reise und weiß ich nicht was. Und das haben wir zusammengebracht. Also das ist ein unglaublicher Erfolg, dass jetzt quasi das gesamte Material für Landschaft Leben pädagogisch aufbereitet wird.
Wer macht und das?
Wir haben jetzt selber 2 Pädagoginnen angestellt, eine für die Primärstufe und eine sozusagen für Sekundär, die was das quasi verantworten, weil das können wir selber gar nicht mehr, die was da auch mit dem Bildungsministerium zusammenarbeiten, und dahinter gibt's halt ganz viele, die was halt dann wirklich arbeiten und das aufbereiten und das, die Texte umschreiben, sage ich mal, Hausübungen vorbereiten. Also der Lehrer kriegt quasi zu jedem Lebensmittel ein fixfertiges Paket.
Und kann das nutzen und kann das in kann den das Unterricht nutzen. Einbauen.
Er ist nicht verpflichtet, aber er hat sozusagen, du kriegst ein fixfertiges digitales Geschicht, du gehst in den Unterricht rein und du weißt genau die nächsten 6 Stunden oder 8 Stunden zum Apfel werden so ablaufen. Oder zur Milch. Der braucht nichts mehr selber tun. Da ist jedes Video dabei, da ist jeder Test dabei, da ist ein Zertifikat dann für die Schüler dabei, es werden dann Lebensmittelchecker. Also das ist fixfertig durchgetaktet, aufbereitet von Pädagoginnen und Pädagogen. Das machen nicht wir selber, aber unser Material dient als Basis. Und das nächste ist, dass wir mit den pädagogischen Hochschulen zusammenarbeiten, dort quasi hier vorbereiten und ab September starten, dass die jungen Lehrerinnen und Lehrer quasi von uns unterrichtet werden. Also da haben wir jetzt mit, glaube ich, 6 pädagogischen Hochschulen schon eine Kooperation, wo dann quasi wir, ich genauso, die Maria, unsere Mitarbeiter Vorträge halten, wo sozusagen die angehenden Pädagoginnen und Pädagogen schon ein Landwirtschaftswissen, ein Lebensmittelwissen vermitteln. Und ich sage, das ist mitunter jetzt aktuell unser größter Erfolg, weil ich glaube, das hätten unglaublich viele probiert, dass sie in die Schulen kommen und dass wir das jetzt österreichweit schaffen, ist eigentlich ein Lotto-Sechser, man muss so sagen. Ja. Ist ein absoluter Lotto-Sechser, da gehen auch jetzt unsere Kräfte wirklich massiv gerade in die Richtung, und wir wollen dann, wenn das jetzt ein Erfolg ist, 21, 22, dann haben wir mit den Direktionen vereinbart, dass es geht leider nur ein Jahr, ein Schwerpunktjahr, aber dann soll sozusagen dieses Wissen ständig für alle Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stehen, aber immer wieder abgedatet werden und sozusagen auch immer wieder sozusagen abgedatet werden und weiter verbreitet werden. Ja. Mhm. Also das ist einfach ja mehr besser war es nicht gegangen, mehr war nicht möglich gewesen in dem Bereich. Mhm. Und das sind halt so unsere Erfolge, wo ich mir denke, und ja, und ich hoffe auch, dass die eine oder andere Konsumentin, Konsument, was mit uns in Berührung gekommen ist, vielleicht anders einkauft. Ich krieg's nur auf Bauernseiten mit, da tut sich brutal viel, da sind jetzt richtig viele Gruppierungen, neue, die was aufstehen, die was selber in einer Region groß werden, und das taugt mir total. Mhm. Also wir brauchen ganz viele Initiativen, genauso wie es ist, zwar ein Satz, ich glaube, es kann gar nicht genug geben, um sozusagen diese 8,9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher zu erreichen.
Mhm. Ja, wir erreichen ja wöchentlich schon an die 2 Milliarden Menschen ungefähr mit unserem Podcast, also von dem her.
Ja, dann.
Es kann nur.
Zu meiner nächsten Frage, wie schafft man es innerhalb von so kurzer Zeit, wurscht ob jetzt mit Podcast oder allem, was ihr tut, weil es ist ja alles nach außen, so viele Menschen zu erreichen, wie baut euch das auf oder wie ist da die Strategie?
Fragen für einen Freund.
Frage für einen Freund. Boah, Bianca, jetzt, das ist ein. Ja, sagen wir so, nein, wir dürfen ja nicht jammern. Wir haben wirklich eine sehr, sehr hohe und große Reichweite. Aber wie schafft man es? Ich glaube, du brauchst unglaublich viele Menschen, die was da an einen Strang ziehen, die was da mitgängen, dann brauchst du einen gewissen, sag ich mal, ein Zeitfenster, das haben wir auch gehabt jetzt beim Podcast mit Corona, also das war halt perfekt, wie wir da gestartet sind, wo halt dann zufällig das halt in die richtigen Kanäle gekommen ist, weiterverteilt worden ist. Bei den Zeitungen muss ich ganz ehrlich sagen, da sind es dann auch die einzelnen Personen, wenn ich jetzt da an die Kronenzeitung denke, Maggie Entenfellner oder eine kleine Zeitung der Uli Dunst, die was uns einfach kennengelernt haben und gesagt haben, Wahnsinn, das taugt uns, ja, und da ist es halt wirklich so, wenn wir ein Thema haben, rufe ich dort an und sage, und das wird gemacht, also da brauche ich nicht diskutieren, ja, und das ist schon, gerade die Krone ist halt schon ein sehr mächtiges Medium in Österreich, und da sozusagen auch diesen Stand zu haben, ja, dass sagen, hey, wenn der Hannes was sagt, da wissen wir, das hat Hand und Fuß. Die darfst natürlich nicht einmal enttäuschen. Also ein Blödsinn darf ich da nicht sagen. Ja. Mhm. Oder eine Zahl, was da nicht stimmt, dann bist du tot. Ja. Dann hast du das letzte Mal einen Bericht gehabt. Ja. Und das ist halt das, wo ich vielleicht auch wieder meine Mitarbeiter schon ganz schön hernehme. Da verlange ich nämlich wirklich was ab. Also sie müssen wirklich leisten. Ja. Sie müssen schon was zusammenbringen. Ja. Also das waren es dann halb bis 10, 11 zusammen und jeder war halt schon gern irgendwo bei einer Grillfeier oder irgendwas. Mhm. Aber da habe ich jetzt Gott sei Dank die Leute, die was das halt auch sagen, und sagen, okay, und das habe ich alle gesagt, ja. Also diesen Zugang habe ich auch selber, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach auch für die Medien ein verlässlicher Ansprechpartner sein. Sprich, die Bauern haben früher, die Kommunikation hat auch so ausgeschaut, wenn sie gerade Zeit gehabt haben, und es war jetzt gerade ein blödes Wetter, weil es gehagelt hat oder irgendwas, dann haben sie die Zeitungen angerufen und gesagt, du, jetzt braucht man einen Bericht, weil, ja. Und dann hat aber irgendwann der Redakteur angerufen und gesagt, du, ich hätte jetzt gern was geschrieben über die Landwirtschaft, und dann hat der gesagt, na, geht jetzt nicht, weil ich tue heigen, ich tue, weiß nicht, Galan schneiden oder irgendwas, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Und ich habe halt für mich, wenn nicht irgendwie wirklich gerade bei den Viecher ein Kraftakt daheim ist, dass eins krank ist oder was, ja, dann habe ich halt gesagt, wenn jetzt um 4 Uhr Nachmittag der Alf von Radlberg anruft und sagt, ich hätte gern um 7 Uhr in der Sendung, dann sitze ich 5 Minuten später im Auto und fahre. Da brauche ich nicht einmal nachdenken. Mhm. Und das ist halt der Zugang, den spüren sie, und da können sie sich verlassen. Und das ist oft, dass ein Medium anruft um 9 Uhr auf die Nacht und sagen, du Hannes, jetzt sitze ich gerade da, schreibe über das und das einen Artikel, du weißt das sicher auswendig, die und die Zahl, und kannst mir das geschwind sagen oder sagen auf der Homepage oder irgendwas. Und das tue ich halt, und die rufen um 11 Uhr auf die Nacht noch, ja. Und das wissen sie halt, dass das bei mir geht, da erwischen sie vielleicht nicht mehr meine Mitarbeiter, aber mich. Und das war halt einmal, das muss halt einmal schaffen, auch als Person, dass du sagst, das ist ja auch, wie soll ich sagen, das musst du mit deinem Familienleben, mit deinem persönlichen Leben, schon vereinbaren können. Ja.
Und wie geht sich das aus?
Ja, oft auch nicht leicht.
Ja, ja.
Ja, oft auch nicht leicht.
Geht
ja.
viel Zeit auf, ja. für die Berufung drauf dann.
Ja, quasi. Genau.
Ja.
Genau.
Jetzt haben wir den gegenwärtig größten Erfolg von Landschaft Leben. Wo siehst du denn in 5 bis 10 Jahren als Verein mit Landschaft Leben?
Boah, das ist
nicht als Hannes Röhr.
Das ist unglaublich schwer zu sagen, weil den Erfolg und dieses Standing, glaube ich, was wir uns da jetzt aufgebaut haben, das hätte man so nicht zutraut, als Ziel zu definieren, gell? Auch nicht, was jetzt in Corona-Zeiten passiert ist, dass wir so eine gewaltige Wahrnehmung gekriegt haben, auch mit der Bildung. Ich glaube, wir haben jetzt rund 21 Mitarbeiter mit dem Vorstand, wenn ich uns jetzt dazu rechne, aber ich muss mich schon dazu rechnen, weil
der eine Tag in der Woche,
weil der eine Tag in der Woche nicht mehr, überhaupt ja? nicht mehr ist. Ja. Aber ich würde sagen, so, ich will ja so eine Größe erreichen, so mit 24 Mitarbeiter, Größe auf keinen Fall. Mhm. Also, das ist so meine Grenze.
24, wie der Adventkalender.
Ja, so 24 Mitarbeiter war schön.
Immer 24, kommen wir drauf.
Nein, ich weiß nicht warum, aber ich bin so draufgekommen, bei vielen, die was dann so 30 kommen, das ist dann, da ist dann plötzlich eine andere Dynamik.
Genau, ja.
Die werden dann plötzlich so anders, ja. Und alle, die was noch gerade so über 20 sind, das geht gerade noch, aber größer möchte ich nicht werden.
Warum, was ist da? Weil alle miteinander reden können, weil sie jeder noch genau. kennt, oder?
Bei uns dann im Büro alle zusammen Mittagessen, jeden Tag, dann zusammen kochen, sitzen sie alle auf einem Tisch, das ist alles noch gegeben. Hm. Und ich glaube, dann hast du diese Grüppchenbildung.
Die schaut nicht mehr blöd.
Ja, genau. Und ich glaube, dass das eine feine Größe ist, wo ich noch jeden persönlich kenne, wo ich noch hingehen kann und sagen kann, jetzt eine Bianca, heißt du Bianca, das taugt mir oder taugt mir nicht, das tue ich ja. Also ich rede mit jedem Einzelnen, ich habe natürlich schon meine Kommunikationschefin und meine Recherche und das ist klar, das musst du schon haben, aber ich rede mit jeder Redakteurin, ich rede mit jedem Kameramann selber und sage, du, das gefällt mir, das taugt mir nicht, ah, cool, hast du das wieder gemacht. Mhm. Also, und das ist mir halt wichtig und ich glaube, wenn es größer wird, hast du es nicht mehr unter Kontrolle.
Also nicht wachsen.
Nein, genau. Also da begrenztes Wachstum und da aber, und das ist mir wichtig, schnell sein, hochprofessionell sein und einfach diesen Expertenstatus absolut überall zu haben im landwirtschaftlichen und Lebensmittelbereich. Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen so schon so immer wieder so in Richtung Zukunftstrends im Lebensmittelbereich, landwirtschaftlichen Bereich, in der Kommunikation, dass wir da auch vielleicht Tongeber sind. Mhm. Das war schön. Ja.
Okay.
Inwiefern Tongeber?
Ja, ich glaube schon, dass man jetzt zum Beispiel mit dem Podcast, wenn ich das jetzt so sagen darf, da waren wir, da haben wir den großen Durchbruch in der landwirtschaftlichen Szene gehabt, ja. Und da sind jetzt Gott sei Dank viel gekommen, ja, aber es hat halt einmal einer den Mut gebraucht, einmal da vorne loszustarten, ja, oder bei den Vorträgen, ja. Das war schon, muss ich sagen, dass es einmal nicht politische Vorträge gibt, ja, oder nur reine Fachvorträge, dass sowas einmal gibt, ja, so ein Gesamtbild, ja, dass das auch wichtig ist für die Kommunikation.
Wo siehst du eure oder die Funktion von Landschaft Leben in der Kommunikation rund um Essen und Landwirtschaft?
Ja, schon, dass wir da die sind, die was das gut machen. Hm. Würde ich sagen, ja. Also, das war schon mein Anspruch, dass wir die Menschen erreichen, dass wir, und nicht nur erreichen, sondern mit unserer Kommunikation was bewirken, was verändern, und einfach alles, was dazu beiträgt, dass die Leute bewusster werden, ja. Hm.
Was genau soll denn bei den Menschen ankommen? Oder was sollen sie tun?
Was sollen sie tun? Ich glaube, dass sie sich bewusst werden, dass ihr Einkauf einfach Folgen hat, ja. Und dass, wenn sie in ein Geschäft reingehen, das nicht egal ist, ob sie die Milch von Deutschland kaufen oder von da, die muss nicht schlechter sein als Deutschland, das möchte ich da betonen, also mir geht es jetzt nicht um das, dass ich andere Länder schlecht mache, aber ich möchte das wissen, was hat es für Auswirkungen für mein Leben, auf meinen Lebensraum, auf meine Kulturlandschaft, auf das, wo ich mich bewege in meiner Freizeit, wenn ich das und das kaufe. Und dann ist alles passiert. Hm. Also wenn uns das gelingt, dann haben wir alles geschafft.
Sind wir wieder beim Bewusstsein, also bewusstere Konsumentscheidungen auf Basis von
Wissen.
Von Wissen.
Genau.
Von Information.
Genau. Und vielleicht schaffen wir das auch, dass durch uns auch die Politik ein bisschen mutiger wird. Mhm. Das war schön.
Jetzt schließen wir schon langsam den Teil 2 des eigentlich einteiligen Gesprächs ab. Ich möchte zum Schluss von Landschaft Leben noch fragen. Ihr seid ja jetzt, irgendwie haben sie doch recht gehabt, vom Hofer, glaube ich, hat das gesagt. Er hat zwar gesagt, in Schlabming wird es nicht schaffen. Ihr werdet wahrscheinlich nach Wien gehen. Jetzt hat es aber Neujahr oder wie lang? Na, 2014.
Na,
5 Jahre in Schlabming geblieben, aber jetzt seid ihr doch nach Wien gegangen. Was war der Grund für euch, dann doch in die Hauptstadt zu expandieren, zu wandern?
Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht ganz, also ich habe null gegen Wien, gell, ja, weil man das gerne unterstützt wird. Aber ich war eigentlich, ich habe mich lange dagegen gewehrt. Ja. Ja, ja. Nein, wir haben natürlich gesehen, dass Wien die Drehscheibe für vieles ist. Mhm. Das heißt, die Interessensvertretungen, die Verbände, die NGOs, mhm, es ist einfach alles in Wien.
Und die Wege.
Du triffst, wenn du wen treffen willst, du brauchst nicht nach Graz fahren oder Salzburg oder Linz, du musst nach Wien fahren. Also das heißt, ich bin eh immer schon früh nach Wien gefahren. Mhm. Das war sicher auch wieder ein Punkt, aber der Hauptpunkt war dann wirklich der, wir haben in der Corona-Zeit unglaubliche Dynamik gekriegt im Team mit einer Veränderung. Also uns hat eigentlich die ganzen Mitarbeiter, was Landschaft Leben mit aufgebaut haben, haben plötzlich gesagt, sie wollen sich verändern. Mhm. Das war, der erste Lockdown hat ja da in Schlappming brutal weh da. Also es waren unglaubliche Ängste da. Sie sind dann allein in ihre Wohnungen gesessen, haben sie nicht einmal treffen traut, ja. Mhm. Die Familien waren irgendwo in Österreich, also Innsbruck, Wien, Linz, Graz, was der voll verstrahlt, weil die sind ja alle da hergezogen. Und dieser Lockdown hat ja brutal weh da. Und jeder hat für sich dann sozusagen neu zum Denken angefangen und hat gesagt, ja, möchte ich jetzt da bleiben? Ist das wirklich mein Leben? Meine Familie ist irgendwo, meine Freunde sind irgendwo. Mhm. Oder möchte ich nicht eigentlich da wieder in der Nähe sein? Und plötzlich haben wir es mit einer Kündigungswelle da gekriegt, die was wir noch nie gehabt haben. Wir sind von Anfang an mit alle gegangen, ja. Mhm. Und dann im September oder im August nachher haben wir gesehen, ja, bist du gescheit. Auf der anderen Seite wir haben Anfragen gehabt wie noch nie. Bildungsbereich ist dazugekommen, was tun wir? Wir haben dann gesehen, wir brauchen eigentlich 8 Mitarbeiter. Und uns die Alten verlassen uns gerade. So, dann haben wir das Ausschreiben angefangen da in Schlappming und haben in 3 Monaten 3 Bewerbungen gehabt. Und ich werde es nie vergessen, nichts gegen ihn, aber ein Mechaniker hat sich beworben und gesagt, ja, er macht jetzt 2 Wochen einen Wifi-Kurs und ob er dann halt bei uns Marketing machen kann. Und ich sage, ja, klassisches Marketing haben wir nicht einmal, aber ein 2-wöchiger Wifi-Kurs als Mechaniker wird für unsere Ansprüche ein bisschen zu wenig sein. Dann haben wir gesagt, ja, was tun wir? Wir finden da nicht mehr in Schlappming. Und das muss ich auch sagen, das tut mir schon weh, als da Einheimischer, weil bei uns, ich höre immer nur, da findest du nie einen Job, du kannst nur im Tourismus arbeiten. Weil keine Firma ist da und wenn du studieren gehst, kannst nur in Wien, Graz irgendwo bleiben, aber in Schlamming kriegst du nie Arbeit. So, jetzt bist du da, hast den geilsten Job zum Ausschreiben, ja, und du hast nicht einmal eine Bewerbung hast. Du kannst nicht einmal aussortieren, weil sich nicht einmal wer bewirbt. Mhm. Ja, und dann sagt meine Vorstandskollegin, die Maria, sagt sie, ja, du Hannes, ich weiß zwar, du wüsstest es nicht, aber was wäre, wenn wir Wien ausschreiben? Einmal nur zum Schauen. Mhm. Ja, und dann habe ich mich echt gewehrt dagegen und dann irgendwann Mitte Oktober sage ich dann zu ihr, ja passt, dann schreib halt einmal ein paar Steps dann und überall, wo wir halt waren, Karriere.at, schreib halt einmal Standort Wien rein. Mhm. Und dann haben wir wirklich innerhalb 2 Wochen 340 Bewerbungen gehabt.
Dusch.
Also das ist durch die Decken gegangen. Dann haben wir gesagt, so, was tun wir jetzt, ja? Und dann haben wir uns die Leute reingeholt nach Schlappming, ja? Und das waren alles richtig gute Leute, voll motiviert, junge Menschen. Und, aber halt Schlappming kommt für sie nicht in Frage. Also, wann dann, wie es reingestanden ist mit Wien, aber Schlappming halt nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, passt, dann machen wir uns auf die Suche. Dann haben wir mit den ersten, Makler geredet. Und und eigentlich, ich habe ein bisschen bremst, weil irgendwie habe ich mit dem noch nicht angefreundet. Und dann ruft mich die Maria an, es war Donnerstagnachmittag, sagt sie, du, eine Bekannte hat es gerade angerufen, von ihr eine Freundin oder Bekannte halt, der Mann war Rechtsanwalt, der ist jetzt quasi in Pension gegangen und die haben eine Rechtsanwaltskanzlei und die kommt man übernehmen. Aber wir müssen halt schnell sein, weil am Montag will sie es ausschreiben. Dann sage ich, was ist Donnerstag? Sag ich, ja, sagt sie, ja, wir müssen morgen oder am Samstag rausfahren. Boah, sag ich, mal, 5 Minuten fertig, ja. So, Samstag Vormittag rausgefahren, das Büro angeschaut, dann ist mir mal schlecht dran, weil man echt erster Bezirk, Alter, Landschaft leben, wir können nicht in den ersten Bezirk gehen, das erzählen wir nie. Ja, und heute ist es so, heute zahlen wir auf dem Quadratmeter 2 Euro weniger wie da in Schlappming. Also, die ist uns, wir haben keine Maklergebühren, keine, wie sagt man da so, wir haben nichts gebraucht, ja. Haben einen super Quadratmeterpreis, sind in ein Altbaubüro eingezogen und ist dann auch wieder, wie es oft in mein Leben gegangen ist, schneller passiert, als wir, was ich das eigentlich wollen haben oder geklappt habe. Und haben echt einen tollen Standort beziehen dürfen. Was jetzt ein bisschen vielleicht traurig ist, es sind halt in Schlappming nur noch 2 Mitarbeiter. Der Rest, was da war, ist auch ausgezogen. Also Wien ist voll, Schlappming also, ist jetzt die eigentlich verwaist. Die Bestehenden sind auch nach Wien gezogen. Und also das heißt, der Großteil ist jetzt wirklich, und wenn ich jetzt in Schlappming bin, ist relativ lau verwaist. Aber wir wollen den Standort aufrechterhalten, nur werden wir wahrscheinlich kleiner machen, also wir werden reduzieren, weil wir natürlich die Quadratmeter nicht mehr brauchen. Wir wollen jetzt, wir versuchen gerade, wie das läuft, dass einmal die Mitarbeiter 1-2 Wochen auch in Schlappming arbeiten können. Und, aber das ist auch alles nicht so leicht aufgrund der Wohnungssituation. Es hört sich alles so schön an. Ja, der praktischen Umsetzung ist dann da nicht so leicht. Ja, ich habe mich jetzt damit angefreundet. Dann war unser Ziel, ja, ich fahre halt alle 2 Wochen 3 Tage raus. Schau, dass das irgendwie mein Hof da managebar ist. Und die Maria, meine Kollegin, macht die andere Wochen. Aber das haben wir schon wieder alles über den Haufen gehauen, weil im Schnitt bin ich eh jede Woche wieder mal 1 Tag oder 2 Tage draußen. Okay. Ja, und das Leben lebe ich halt jetzt. Ja. Und ich habe mich halt damit jetzt angefunden. Aber das kommt jetzt negativ um. Das will ich nicht negativ um. Aber es ist halt
einfach viel Arbeit auch.
Es ist viel Arbeit und ich bin halt schon voll gern da daheim und voll gern da. Und ich denke mir aber jetzt, okay, 2 Tage in Wien sein, passt und dann wieder heimfahren und so manage ich es halt jetzt. Ja. Und ich sage eben, man weiß ja nicht, wie lange ich das Leben so lebe. Ich habe momentan vielleicht das Beste aus 2 Welten. Ich kann die Stadt genießen, auch irgendwo die Termine rein. Es ist ja auch interessant, es ist auch spannend. Ich beobachte es alles gern, bin wieder voll gern da. Ja, und ich kann nicht in die Zukunft schauen, wie das sowieso alles weitergeht. Ja.